Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt ist. Vielleicht ist es die 8 oder 9, je nachdem, wann ich Bock habe, hier rauszuhauen. Folge von Paul's Guitar Cast. Immer noch im wöchentlichen Rhythmus. Irgendwann findet da zweiwöchentlich statt, aber hört nicht auf das, was ich sage, weil das meistens eh nicht stimmt. Heute sitze ich hier in meinem Repair-Shop. Ich muss mich nicht bewegen, weil es ziemlich cool ist. Und wurde auch mit einem Stauder begrüßt, was mich natürlich extrem freut. Ne? Das ist mega. Und ich habe den Tom Bartels hier sitzen.
Hi.
Na, hi.
Danke für die Einladung. Ja, sehr gut. Endlich mal Equipment Nerd Talk.
Genau, so gut es geht natürlich.
Ne? Ich habe nämlich auch eine Seite und da dreht sich auch nur um Backline, um Gear und Equipment. Und die Leute haben auch gefragt, ey Tom, willst du nicht auch mal einen Podcast machen? Und dann habe ich gesagt, ey, was soll ich denn noch alles machen? Und deswegen bin ich umso froher, dass du das machst und mich einfach ab und zu mal einlädst. Und
gerne.
Dann können wir uns richtig geil über Kleinigkeiten ablassen.
Was heißt, du hast eine Seite für...
Ja, so eine Seite, wie man die halt im Internet findet. Also es gibt
eine Homepage,
oder? Ne, genau. Ich hab eine kleine Homepage, genau.
Ja.
Und radiotom.de.
Cool.
Und ich habe natürlich eine Instagram-Seite, die sich da tatsächlich einfach nur mit, unter dem Hashtag Equipmentliebe, nur mit Equipment auseinandersetzt.
Geil.
Weil das natürlich durch mein Berufsbild gezeichnet einfach und privat auch einfach meine absolute Leidenschaft ist. Hab, glaube ich, noch nicht für mein Leben so viel Geld ausgegeben wie für Equipment.
Okay, dann bist du hier genau richtig. Und dann haben wir jetzt gutes Beispiel schon Zeit, uns quasi fast ausschließlich über Equipment zu unterhalten. Gar kein Problem.
Gerne.
Und
gar keine Probleme, ne?
Ey, das soll, wie gesagt, ist ja ein Gitarren-Podcast, ne? Und viele haben auch schon mir mal eine private Nachricht geschrieben und meinten so, ja, mach doch mal ein bisschen mehr Effektgeräte und sowas. Hatten wir, glaube ich, schon mal auch kurz gerade auch uns so unterhalten. Das Ding ist ja bei Effektgeräten immer so, oder bei den ganzen Herstellern, es gibt zu viele. Das ist der Wahnsinn. Da verliert man einfach den Überblick. Und da irgendwelche Tipps zu geben, was halt irgendwie cool ist, was nicht cool ist, ist schon...
Ey, weißt du, was ich mich eigentlich so gefragt habe, auch so über die Zeit und auch über... Ich meine, ich bin jetzt 35 und beschäftige mich einfach mit, seitdem ich 15 bin, einfach extrem viel, mit, auch professionell dann jetzt mit Equipment.
Mhm.
Und ich kaufe immer was und ich finde das geil und es kommt immer was Neues raus. Und ich denke mir, und ganz viele Sachen, wir haben ja vorhin schon gesagt, gerade Effektpedale, das sind ja auch gerne auch mal Klons von Originalschaltungen und sowas. Jeder Hersteller versucht sich daran, macht ein paar Modifizierungen, kommt mit anderen verrückten Ideen und so. Wie viel Equipment kann die Welt denn eigentlich noch vertragen? Also wo ist dieses ganze Zeug? Und ich meine, wie geil, jede Generation kauft sich ja dann auch immer wieder einen Scheiß.
Klar.
So, ich meine, zum Beispiel auch Synthesizer oder Keyboards, so wurden natürlich auch in den 70ern, 80ern ja schon mal echt richtig viele irgendwie rausgehauen, verkauft. So, und jetzt wollen alle auch wieder diesen Scheiß haben und die werden alle wieder neu aufgelegt oder irgendwelche, gerade Verzerrerpedale, ich meine, ich sammle auch Verzerrer, weil für mich ist das der wichtigste Effekt. Verzerrer, ja. Saturation und Filter ist auf jeden Fall meine Haupttools, die ich benutze. Also beim Musikmachen, genauso wie einfach auch als Instrumentalist, mit denen kriegt man alles hin. Und ich bin immer wieder begeistert, wie viel Equipment muss in diesen ganzen Kellern, in den Wohnzimmern, in den Studios, auf Dachböden eigentlich rumliegen. Aber trotzdem kommt immer noch was raus, gibt es immer wieder neue Sachen und die Leute haben auch Bock. Und ich muss sagen, ich bin auch davon einfach befallen, auch mir immer wieder neuen Scheiß zu kaufen.
Das ist ja, also ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ich muss gestehen, so die letzten Jahre ist es bei mir ein bisschen weniger geworden. Und ich habe, gerade in meiner Anfangszeit, ich habe mich tot gekauft. Ich habe da mal in irgendeiner Folge gesagt, dass wenn ich auf eine Gitarre gewartet habe und mir das zu lange gedauert hat, habe ich mir in der Zwischenzeit eine andere bestellt, damit die schneller kommt.
Also, ach so, ja, so, ja. Also, ja, ich habe sie schon selber gebaut.
Bitte?
Auch ich habe sie schon selber gebaut.
Nee, also da muss ich, das auch, wird irgendwann kommen, aber ich bin aktuell halt immer noch der große Repairman. Ne? Und
hey, siehst du, aber das wollte ich nämlich auch gerade schon sagen, das ist dann halt deine Expertise.
Ja.
Und du hast halt dann vielleicht für dich entschlossen, okay, ich brauche jetzt nicht irgendwie das 10. Verzerrerpedal oder den Flanger oder das Delay oder irgendwelche anderen verrückten Sachen. Oder ich brauche auch, sammle jetzt auch keine Amps, aber zum Beispiel dadurch, dass sich dein Arbeitsumfeld als Gitarrenreparaturspezialist hast du natürlich dein Equipment dann geholt, also Werkzeug, Gitarrenbauwerkzeug, ist ja auch speziell.
Ja.
So, als ich angefangen habe, dann halt auch mehr und mehr für größere Bands als Backliner zu arbeiten, kam halt auch immer mehr die Frage, kannst du das nicht nur anschalten und gucken, dass alles läuft, sondern auch reparieren und servicen. Und dann war es halt auch so, ich habe gesagt, hey, ich bin auch kein Gitarrenbauer, ich habe das nicht gelernt. Ich kann ein paar Sachen kann ich machen, Einstellungssachen, aber sobald es um Holzbau geht, das müssen die Profis machen.
Ja.
Und klar, ich kann auch ein bisschen Elektrik, so, aber ich musste mir dann auch trotzdem erstmal bestimmt irgendwie für 400-500 Euro erstmal ein Werkzeug auch kaufen.
Locker.
Ordentliche Sattelfeilen.
Genau.
Den ganzen kleinen Kram, keine Ahnung, wie kommt man bei einer halbakustischen Elektrogitarre eigentlich in den Korpus, um die dann mal ein Poti zu tauschen und sowas. Hey, da brauchst du natürlich irgendwelche kleinen Stabmagneten,
genau,
und dann irgendwelche Tools oder irgendwelches Werkzeug. Und dann gerade, ja, Sattelfallen, wow, habe ich bestimmt mir mal einen günstigen Satz für 50 gekauft, hat mich so angekotzt, da habe ich die direkt den für 200
nochmal gekauft. Wollte ich gerade sagen, also 200 ist eigentlich immer so in der Regel das vernünftige Zeug, so was
dann. Ja, ja, genau. Ja. So, und da fängt es dann an, und gerade wenn es dann um Holzbau, Kleinigkeiten, Pickups, Elektronik, ja, auch allgemein, alles, was man an der Gitarre machen kann. Also, Leute fragen mich auch mal, ey, cool, du arbeitest ja hier für die und die Band, und was machst denn du da eigentlich?
Ja.
Dann versuche ich das auch so irgendwie mal manchmal so kurz runterzubrechen und hau mal ein paar Fachbegriffe raus, aber alleine, was man an der Gitarre, gerade Richtung Hals, Seitenhöhe, Seitenlage, Reiter einstellen, dass die Stimmung gut ist, wie die Hardware einfach funktioniert, da kann man bestimmt bei einer Gitarre, sind es 1 Million Faktoren, die da zusammenkommen, an denen man stellschraubenmäßig drehen kann,
genau,
bis da eine Balance gefunden ist, dass das Instrument das macht, was der Kunde möchte.
Genau.
Und das ist halt auch eine heftige Form von Nerdism und Expertise. Also ja, das ist das Gleiche, wenn irgendwelche Wissenschaftler irgendwie in ins Weltall gucken und da irgendwelche Berechnungen anstellen. Am Ende ist das fast vergleichbar. Klar, ist nicht mathematisch, könnte man natürlich machen, hat aber keiner Bock drauf. Aber halt einfach mit Physik und
genau,
absolut tief in die Materie einsteigen. Das war spannend. Und ich war selber fasziniert, was man noch alles irgendwie machen kann an so einem Instrument, was am Ende auch einen klanglichen Unterschied macht. Auch wenn es nur eine Nuance ist, aber gerade als Musiker, du merkst das in den Fingern direkt, ob die Bünde geil glatt abgerichtet, genau, sind, ob da irgendwelche Unebenheiten sind. Klar, also wir reden ja schon lange nicht mehr darüber, ob eine Saite abgespielt ist oder nicht, sondern da geht es halt um ganz, wie schwingt die? So.
Ja, genau. Und das ist ja auch, nochmal ein anderer Anspruch, als nur zu sagen, wie du gerade am Anfang schon gesagt hast, du machst jetzt nicht nur irgendwie, reißt die Gitarren jetzt nur an oder sowas oder machst den Verstärker dann an, sondern setzt dich damit auch mehr auseinander, dass die Instrumente auch fit wieder sind. So, ne?
Voll.
Und dass die Leute auch Bock darauf haben, so die Sachen zu spielen. So.
Ey, da muss ich auch sagen, ich hatte das fast ein bisschen unterschätzt, aber ich 2016 habe ich, glaube ich, die Anfrage bekommen, für die Toten Hosen zu arbeiten.
Mhm.
Und
da bist du auch aktueller Tech noch, ne?
Da bin ich aktuell immer noch dabei, genau. Und ich arbeite da für Kuddel, den Linkshänder, und das war für mich sowieso eine Herausforderung, weil der weiß ganz genau, was er möchte. Und der ist wirklich ein krasser Profi in seinem Ding.
Ja. Also,
man kann von der Band halten, was man möchte, riesengroß, klar, und die schreiben unfassbar viele Songs, sind seit Ewigkeiten unterwegs, keiner ist so lange unterwegs wie diese Band und keiner arbeitet auch so hart an sich.
Ja.
Und so auch jeder für sich, und Kuddel zum Beispiel, der sammelt auch einfach gerne Gitarren, Vintage-Gitarren, natürlich alles Linkshänder-Modelle, auch abgefahrenes Zeug, hatte ich alles noch nie gesehen, Marken, von denen ich noch nie gehört habe, und musste natürlich dann halt auch immer da irgendwelche Sachen dran ändern, Pickups tauschen, Hardware tauschen, Hals neu einstellen, neuen Hals einbauen, habe ich auch eine ganze Menge gelernt, und also der hat letztendlich auch den krassen Anspruch vorgegeben, und da musste ich mich, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich durch deren ganzes Equipment durchgearbeitet habe, bis ich mal gesagt habe, ah, jetzt habe ich kapiert. Jetzt habe ich alles mal in der Hand gehabt, was sich da in den 35 Jahren so angesammelt hat. Und Kuddel zum Beispiel, ich meine, der hat, glaube ich, weiß gar nicht, ob er das selber so weiß oder manchmal vergisst das auch oder lacht auch mal ein bisschen mit, hat, glaube ich, 80 E-Gitarren.
Das ist nicht wenig.
Und 25 Akustikgitarren.
Jo.
Und noch Banjo, Mandoline, Bass, Tenorgitarre.
Ja.
Verrückte Dinge, von denen ich auch noch nie, also keine Ahnung, ich hatte noch nicht eine Tenorgitarre in der Hand.
Und alles Left Hand, ne?
Alles Left Hand, alles Special. Teilweise Vintage-Zeug, eine Strat von 1964, von 61, original.
Jo, das kostet auch.
Mein erster Job war, an der Esquire von 1967 erstmal den Pickup zu tauschen. Dazu musste die ganze Halterplatte weg.
Jo.
Und ich war richtig aufgeregt, muss ich sagen. Weil
eine Esquire-Schaltung ist auch schon...
Und das war halt einfach auch irgendwas. Und ich meine, das war halt einfach für mich, wow, das ist einfach jetzt mal eine Vintage-Gitarre. Da kostet der Body halt schon mal 7.000.
Jo.
Und ich fummel da jetzt rum und will auch einfach nichts verkacken.
Klar.
So, weil wenn du da mal mit dem Schraubenzieher abrutscht, dann ist da eine Delle drin. Oder wenn du deinen Lötkolben nicht unter Kontrolle hast, dann macht er da halt einen Brandfleck hin.
Genau.
Oder im besten Fall, du versägst irgendwelche Original-Potis,
ja,
indem du halt einfach da so rumstümperst, dass, ja, das am Ende gar nicht mehr geht. Kriegst du das überhaupt hin?
Ja.
Oder passt die Erde wieder dann an die, ja, Hardware dran?
Genau.
Und all das. Und da war ich original richtig aufgeregt. Und da habe ich mir am Anfang auch immer ziemlich viel Zeit genommen. Und auch, musste sagen, echt auch Leute gefragt, mehr Rat eingeholt, Videos geguckt, alles immer dokumentiert, dass ich da auch mal wieder zurückkomme.
Genau.
Aber ich muss auch sagen, war eine riesen Herausforderung, aber ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Also das waren echt mit die intensivsten 4 Jahre an, Gitarren-Nerdism, so, die, ja, ich mir da, genau, reingezogen habe. So. Aber auch geil. Also ich meine, ich habe dann auch angefangen, Linkshänder-Gitarre zu spielen, wo ich Rechtshänder bin.
Ja, muss ja auch so.
Muss oder? Man, voll. Ja. Weil, ganz ehrlich, weil der fragt dich halt auch, wie findest denn du die Gitarre?
Ey, soll ich dir mal sagen, also ich meine, ich habe ja, ich sag mal, einmal im Monat oder alle 2 Monate zumindest eine Lefty hier im Shop. So, ne? Egal, was ich da mache, ob ich einen Refret mache, ob ich ihn neu einstellen muss und so weiter und so fort. Und ich bin halt, ich wäre auch Rechtshänder. Und ich kann eine Lefty halt, ich kann die checken, sonst spiele ich die Gitarre natürlich immer, wenn ich die fertig habe. Aber ich kriege da gerade mal eben so die klassischen Akkorde dann auch irgendwo hin. Also ich komme mir da mal vor wie ein Komplettanfänger, weil ich halt...
Ja, voll, ne, so war's ja, auch.
Genau.
Hey, ich habe bis dato 15 Jahre Gitarre gespielt, autodidaktisch alles beigebracht, so, und jetzt links an der Gitarre, man fängt einfach von vorne an.
Ja.
Und ich fand das Interessante, das war gar nicht mal die Griffe auf dem Griffbrett, das, was eigentlich schwierig war, weil das kann man, glaube ich, ganz gut spielen.
Genau,
das, man weiß, man auch, wenn man mit der rechten Hand schreibt und mit der linken gleichzeitig,
kann, ja, genau,
man aus der Mitte zentriert raus eigentlich auch so das Spiegeln.
Das geht.
Aber das absolut Schwierigste an der Gitarre ist eigentlich, und das ist mir dann auch bewusst geworden, war eigentlich die Anschlaghand. Diese Feinmotorik, dass man erstens nicht alle Seiten trifft, dann welche, in welchem Winkel man das Plektrum hält. Am Anfang ist mir das Plektrum immer aus der Hand geschnippt, jo, und weggefallen. Und
oder man haut ins Leere.
Überhaupt einfach diesen Schwung hinzukriegen. Ja. Also weißt du, die andere Hand, die Griffe abbildet, die ist dann halt, du baust es einfach nur um.
Ja.
Und dann spielst du so. Aber mit der linken Hand, diese Fanmotorik, die ist gar nicht drin. Das musste man komplett neu lernen. Downstrokes,
genau,
Upstrokes, Up- und Downstrokes abwechseln.
Ja.
Dann, wie gesagt, Plektrum nicht verlieren. Auch nicht damit drin hängen bleiben. Nur die Seiten anschlagen, die man möchte.
Ja.
Einzelne Seiten anspielen, wow, hat ewig gedauert bei mir.
Jo.
Dann auch, was ich witzig fand, am Anfang habe ich natürlich, klar, Grundakkorde so gespielt, klar, E, G, D, A, C, so, das ging sogar. Was aber richtig schwierig war, waren auch Powerchords und Barré natürlich. Also ja, das ist mir aber auch bei Rechtshänder-Gitarre-Spielen am Anfang auch sehr schwer gefallen, kann ich mich dran erinnern, weil man das nicht gewohnt war, dass, wie man den Zeigefinger so gerade aufs Griffbrett legt, dass man halt Barré-mäßig halt alle Seiten, ja, bespielen kann.
Gerade F-Dur.
So, und jetzt aber mit der linken Hand war das halt so, dass dann auch irgendwie der kleine Finger vom Ringfinger mal so weggeschnippt ist, und dann, ja, weil die Haltung komisch ist. Und dann muss man den Arm ja dann natürlich so umbiegen und man krampft auch so.
Ja.
Und dann habe ich erstmal ein Stück Gummiband genommen und meine beiden Finger hier mit dem kleinen Finger, ja, und dem Ringfinger zusammengetaped,
ja,
damit die halt mal in dieser Form bleiben, wie der Powerchord das braucht. Weil in der linken Hand, wie man es vom Rechten an der Gitarre spielen kennt, da ist das hier, weißt du, die bewegen sich sowieso, das ist einfach gelernt, 20 Jahre lang.
Ja.
Die machen das automatisch, geil. Ja. Aber mit der linken Hand, das musste ich erstmal üben, dass die nicht auseinandergehen und dass du überhaupt, ja, da, genau, auf dem Griff bleibst. Das war ganz interessant.
Das macht sogar übrigens, Kirk Hammett macht das immer noch so. Also muss man, wenn er ein Video sieht,
von der Gitarre, der hat ja immer diese getapten Finger. Ne?
Der tapet sich hier auch.
Wie kann der spielen damit? Komischerweise, Metallica war ja auch so eine Band, natürlich, klar, habe ich auch gehört, als ich klein war, so, da irgendwo, man hat ja immer so seine Zugänge, auch durch Freunde, und was man dann so hört. Und das war dann natürlich der Riesengott. Und je älter ich werde, desto weniger habe ich eigentlich von der Band mitgekriegt. Das ist, oder die sind total so aus meiner Blase, ja, verschwunden, verdrängt worden. Und dann kommt irgendwann, poppt es manchmal nochmal auf und dann so, ach stimmt, Metallica gibt es ja auch noch.
Ja, und dann siehst du Fotos und denkst so, Mann, sind die alt geworden? Oder Videos? Also das,
ja,
ja.
Und ich habe tatsächlich gerade, nämlich irgendein dänischer Podcaster.
Ein dänischer?
Ja, ein dänischer Podcaster hat es gerade, habe ich bei YouTube entdeckt, hat zwei Interviews dieses Jahr gemacht. Und zwar einmal mit Angus Young von AC/DC,
okay,
und einmal mit Lars Ulrich von Metallica.
Gut.
Und es waren halt sozusagen also die einzigen Interviews 2020 sozusagen. Und die gingen ihm halt, war ganz cool, weil er hat es auch von zu Hause aus gemacht und war halt einfach ein ambitionierter Fan, der halt das irgendwie die Chance genutzt hatte, da irgendwie an die ranzukommen und dann mit denen zu quatschen. Das war ganz interessant. Weil, also, wir hatten das Gespräch natürlich mit Lars Ulrich auf Dänisch geführt. Ja. Und ich habe, glaube ich, Lars Ulrich noch nie so stümperhaft reden hören. Also, was heißt stümperhaft? Das klingt total witzig, wenn er Dänisch spricht, aber er ist Amerikaner schon seit Ewigkeiten und er ist auch nicht geübt, sozusagen. Aber, naja, und da war halt die Meldung auch zum Beispiel Metallica, ja, James Hetfield ist halt wieder auf Entzug.
Ja.
Okay, also deswegen habe ich vielleicht auch einfach von Metallica die letzten Jahre nichts gehört, weil halt die einzige Meldung war, dass James Hetfield natürlich irgendwie Entzug war.
Ja, genau.
So, und eine andere Sache, die ich bei Angus Young in dem Interview, die fand ich richtig cool, weil der hat ja nämlich gefragt, ey, das Highway to Hell Album ist nämlich auch eins, was habe ich auch auf Vinyl zu Hause, weil das ist das, mit dem ich auch mit 13, 14 auf jeden Fall auch durchgehört habe und wirklich auch begeistert war, klar. Hält für mich auch bis heute noch einfach songwriting-technisch und soundtechnisch. Mhm. Und dann meinte er auch so, hey, Angus, sag mal, dieses Highway to Hell Album, wie erklärt ihr euch selbst, dass es heutzutage immer noch so fett klingt und gut ist? Wie lief die Produktion ab? Ja, wir waren eigentlich da in New York, wir waren irgendwie auf Tour und hatten eine Pause, wollten ins Studio gehen, neue Songs aufnehmen. Wir kamen mit dem Produzenten aber nicht so gut klar und wir hatten eigentlich das Wochenende uns freigenommen. Und dann haben wir gesagt, aber weißt du was, wir haben einfach richtig Bock, Musik zu machen und sind leidenschaftlich. Wir gehen jetzt am Wochenende trotzdem rein, ohne den Produzenten. Und dann haben die einfach die komplette Platte an dem Wochenende eingespielt.
Okay.
Und alle Songs da geschrieben in diesen 3 Tagen, ohne diesen Typen. Und dann, das war halt einfach ungeplant und ungewollt, einfach durch, ja, aus Leidenschaft, Bock, aus Inspiration, ist das eine riesen Platte geworden. Also nichts, was man planen konnte.
Ja.
Hatten die auch nicht. Fand ich ein riesen geiles Detail. Wow, musste ich auch erst irgendwie auf 2020 warten, um das mal zu hören.
Ey, jetzt, gut, muss man vielleicht auch sagen, ich meine, AC/DC ist ja, die wissen ja auch, was die machen, ne? So, die
haben ja, gut, aber die waren ja auch mal jung und haben es ja auch immer nur gemacht. Man kann ja nicht mehr sagen, man ist ja nicht immer, jeder, der anfängt, Gitarre zu spielen oder Musik zu machen, der weiß ja nicht immer sofort, wie es geht. Ich ja auch nicht, keine Ahnung, das geht jedem so. Und warum, weißt du, warum, man hat das ja auch so, warum sind so viele Bands aus den 70s und den 80s eigentlich irgendwie so Weltstars?
Mhm.
Und wie kann es sein, dass das heutzutage gar nicht mehr so funktioniert? Wieso, weißt du, Eric Clapton war schon immer gut, sozusagen. Oder, gut, von mir aus, John Mayer war auch schon immer gut. Wie geht das? Wie können die schon immer nur gut sein? Und alle anderen müssen immer 10 Jahre, 15 Jahre lang üben und ich kann immer noch kein Solo improvisieren, weil ich einfach behindert bin. Weil es nicht, liegt nicht.
Ja, aber das ist ja vielleicht eine Sache, wo du Bock drauf hast. Also ich hab das früher so gemacht.
Richtig, und das wollte ich sagen. Es ist unerzwungen einfach.
Genau.
Bei manchen Leuten ist das so und die denken aber auch nicht drüber nach. Ich schreibe jetzt ein Hitalbum, was sich jetzt milliardenfach verkauft.
Ja.
Das muss halt einfach entstehen. Und ich glaube, je mehr man drauf scheißt, desto geiler wird das Ergebnis.
Ich glaube, also ich muss gestehen, wenn wir jetzt mal zu AC/DC zurückkommen, ganz ehrlich, die wollen ja auch jetzt nicht immer mit, wenn die ein neues Album rausbringen, sagen wir nicht, wir wollen ein Draht neu erfinden, sondern wir sind AC/DC. So, und das soll auch so bleiben. Und das sind dann Riffmonster. Die wissen ganz genau, welches Riff funktioniert und dann macht man da einfach ein cooles Album einfach raus.
Ja, genau. Aber letztendlich, genau. Ich höre die halt jetzt auch jetzt, es ist keine Band, die ich jetzt irgendwie täglich höre oder auch gar nicht links, klar. Hat man ja auch einfach mal durchgehört, so. Die verwalten natürlich auch ihr Erbe, ihr kulturelles.
Genau.
Ist auch total okay, voll geil. Klar, ich war auch mal in Gelsenkirchen in dieser Arena da und hab mir das mal reingezogen.
Ja.
Okay, hab ich das mal gesehen.
Bisschen mehr voraus. Ich hatte nie Bock drauf gehabt, muss ich gestehen. So,
ja. Gab so ein paar Bands, da hatte ich schon immer mal Bock drauf und das war ein ganz blöder Zufall. Ein Kumpel hatte einfach noch eine Karte übrig, konnte nicht hingehen. Ich bin mit irgendjemandem komplett Fremden dahin. War aber witzig.
Okay.
100 Bier getrunken, Leute beobachtet, Band geguckt. Die Hälfte vom Konzert schon einfach nur noch betrunken gewesen, aber
reicht ja.
War auf jeden Fall ein Moment, toll hat man das mal gemacht, genau, vorhin. Gab so ein paar Bands, die ich auch schon, keine Ahnung, gibt es ja mal von diesen großen Bands und sowas, gibt es ja immer mal so ein paar, die ich, welche würdest du gerne mal sehen, was ist auf deiner Liste, auf deiner Bucketlist an großen Rockbands, die du eigentlich schon immer mal sehen wolltest, aber es nicht geschafft hast?
Was eine Frage, ey. Alter, Tom, jetzt muss ich mal überlegen, die ich noch nicht gesehen habe. Muss die noch existieren?
Nö.
Okay. Ich glaube...
Ist jetzt ja sowieso vorbei.
Genau, Konzerte gibt es eh nicht mehr.
Ja. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben, wenn es dir hilft.
Ja.
Aerosmith wäre so eine Band.
Ja, okay.
Die würde ich schon, hätte ich wirklich gerne mal gesehen, aber ich glaube, das wird nichts mehr.
Aber ey, ich glaube, die Anni hat die gesehen vor... 2 Jahren oder vor einem Jahr waren die, glaube ich, noch hier in der Nähe.
Ja, aber also, ich verpasst, war ich arbeiten. Nee. War ich selber auf Tour.
Wie also, so oft. Also ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte gerne Nirvana gesehen.
Ja, Mann.
Ja.
Also oh.
Nirvana hätte ich gerne gesehen.
Alter, da hat mir letztens auch noch ein Kumpel erzählt, der war natürlich irgendwo in Köln bei Nirvana Anfang der 90er, als sie hier gespielt haben. Ja, mega krass.
Und
also keine Ahnung, ich muss aber auch sagen, Nirvana war schon immer tot, also in dem Sinne von Kurt Cobain war schon immer tot, seitdem ich denken kann. Also weißt du, der ist gestorben, da war ich 9, da kann ich mich natürlich nicht dran erinnern. Und das war für mich, habe ich nicht mal damals mitgekriegt so. Also deswegen, klar ist das eine Band, die irgendwie auch einen Impact hatte, aber da würde ich jetzt nicht sagen... Ja, das war jetzt so meine Zeit. Das wäre, das wäre anmaßend.
Dann ist es auch nicht. Also ich glaube, ich hätte so aus der Metal-Fraktion hätte ich gerne Pantera noch live gesehen.
Ja,
weil, also das hatte ich mit dem Japo drüber unterhalten, weil das wäre so nochmal wow, richtig Bock drauf gehabt. Und ansonsten gut, ich habe auch viele Bands gesehen. Ich habe Rage Against the Machine auch zweimal gesehen.
Habe ich auch, geil.
Bin ich auch froh drum, weil das ist so, die haben zum Glück, weil die sich so rar machen, ist das nicht, dass sie diesen Vibe verloren haben.
Natürlich. Die sollten ja letztes Jahr wieder.
Ja, auf genau. Stimmt, ganz genau. So, und die kommen ja, also wenn das nochmal alles irgendwann stattfindet, werden die ja nochmal kommen.
Glaube ich auch.
Okay, fällt was runter.
So beliebt und bekannt wie Tom Morello jetzt auf Instagram ist, dann muss der nochmal
kommen. Auf jeden Fall. So, ne? Und hier, der Zack hat sich auch schon in Shape gebracht mit einem privaten Trainer und so was für die Tour.
Das kann man alles nachverfolgen.
Ach du Scheiße. Ja, da hat das Foto aber auch schnell wieder runtergenommen, weil der gemerkt hat, oh, da kommt nicht so gut.
Ja, ach Scheiße, selbst der kann in seinem Alter, wo der schon auf alles drauf geschissen hat, auch nicht mal einfach sich selbst sein.
Nein, geht
wie
nicht.
Wie traurig.
Ging leider
das Internet
nicht.
Verzeiht da eigentlich auch nicht. Warum, weißt du, so viel zu der Individualität der Leute. Das ist eigentlich auch was Respektloses. Warum sollte der nicht mit so einem scheiß Trainer rum? Muss ja nicht jedem gefallen. Also ich finde es auch mau, weil ich finde Sport scheiße. Weil ich habe keinen Wettbewerbsgedanken. Weißt du, bei mir findet alles sowas nicht statt. Aber ich verstehe körperlichen Ausgleich und Fitness, aber ich verstehe irgendwie jetzt nicht irgendwie für ein Fitnesscenter, wo ich auf dem Laufband rumrenne, Geld zu bezahlen, wenn man das auch im Block rennen kann.
Ja, aber ich meine...
Aber gut, jeder wie er möchte.
Genau, weißt du? Und ich meine, wenn er seinen Job abliefern möchte und auf der Bühne einfach alles geben möchte, so, ne? Und dann sagt er, ich will einfach ein Shape sein, ich bin jetzt auch keine Anfang 20 mehr und da muss ich vielleicht dann machen, ey, soll er machen, aber egal. Aber auf jeden Fall Rage Against the Machine will ich mir auch nochmal angucken. Also wenn die kommen...
Ich habe aus Versehen sogar schon mal Sex Pistols gesehen, wo ich dachte, das geht gar nicht mehr. Aber das war auch interessant. Das war 2010 auf Nova Rock. Da war nämlich auch Rage Against the Machine auch noch, genau. Und eine Sache, die muss ich sagen, von großen Bands, und dann habe ich, glaube ich, auch alles abgearbeitet, was ich dann schon wirklich mal sehen wollte, war zufälligerweise, als ich mit den Toten Hosen vor 2 Jahren in Argentinien war, man kommt da an, ist der Zeitversatz und was auch immer, dann hatten wir erstmal 2 Tage Akklimatisation.
Ja.
Und dann hat in La Plata im Stadion Guns N' Roses gespielt.
Geil.
Als Vorband The Who.
Kann man machen.
Und dann, genau, und dann, wenn nicht, das war so witzig, weil wir kamen in unser Hotel, es gibt immer so eine Ecke in Buenos Aires, wo dann alle Bands unterkommen. Mhm. Und die großen Bands, so Guns N' Roses, die schlafen dann im Four Seasons.
Ja.
Und dann gibt es noch 2 in Hyatt und noch ein anderes kleineres daneben. Da schläft dann meistens die Crew.
Jo.
Genau, und wir waren dann halt natürlich mit der Crew von The Who. Dann sozusagen kam ich mit denen im Fahrstuhl runter. Und dann war schon klar, ey, da sind Engländer unterwegs. Und das war halt richtig witzig einfach, dass sie genau da waren. Und dann gab es natürlich irgendwelche, weil es immer der gleiche Veranstalter in Buenos Aires ist, der quasi alle Shows macht. Ja. Also so wie die Hosenshows, als auch die anderen großen Stadionshows, genau. Und dann haben wir da irgendwie Tickets bekommen. Was mir im Nachhinein einfach fast, hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es war ein riesen Stadion und die ganzen Leute in Argentinien haben jetzt auch nicht so viel Kohle, weil die einfach wirtschaftlich seit Jahren echt eine schwierige Lage haben einfach. Und die haben einfach 2 Monatsgehälter, kostet deren Ticket, habe ich gesehen.
Wow.
Und auf meinem Ticket stand halt einfach 0 Peso. Und dann habe ich mich echt ganz schön schlecht gefühlt, muss ich sagen. Aber wir haben The Who gesehen, das war abgefahren. Und dann kamen Guns N' Roses und dann haben wir gesagt, ja, okay, cool, 2 Songs, mega, einfach nur riesen krass laut,
ja.
Abgefahrener scheiß Sound,
jo.
Hauptsache laut, lass uns zurückfahren. Dann haben wir das gemacht. Und das war sozusagen, genau, das war kurz bevor eben halt dann noch Axl Rose bei AC/DC eingestiegen ist.
Ach, schon wieder, der hat ja, genau.
Das wurde ja Leute auch ziemlich gut.
Wollte ich ganz sagen, aber da haben wir auch, das kam gar nicht so schlecht an, meine ich. Ne? Ja.
Also
ich
lass uns über Equipment reden.
Gerne.
Was hast du dir denn als letztes gekauft eigentlich an Equipment?
Was habe ich mir als letztes? Eine Nash.
Was ist das?
Eine Gitarrenhersteller aus den Staaten.
Ach, eine Gitarre. Was für eine Form ist das?
Strat. Der macht nur Strat, Tellys, Jazzmaster. Das macht der. Und der macht nur Relic in 3 Verfahren. Slightly, Medium und Heavy Relic. So. Und... Ich habe die quasi, was heißt erlöst, der Lars aus dem Shop nebenan, der hat die vor 2 Jahren eingekauft und keiner wollte die kaufen. Niemand. Weil die zwei Humbucker hatten, Floyd Rose. Und, ne, also ist eigentlich normale Stratform, geht's.
Ist das die da vorne?
Nee, das ist eine, was ist denn das? Wie heißt denn sie? Nicht Eastman.
Weil die hat ja nämlich, achso, ist das ein Floyd Rose?
Nee, Shatman ist das. Nee, das ist nur eine, nee. Die hängt zu Hause bei mir. Die habe ich nicht hier. Die habe ich mir zuerst gekauft, letztes Jahr irgendwann.
Genau. Alles klar.
Ja.
Wie viele Gitarren besitzt du denn?
Aktuell nur noch 4.
Oh, wow, okay.
Ey, das ist der Grund. Ich habe einfach irgendwann gesagt, wenn ich dafür nicht mehr spiele, verkaufe ich dann.
Achso, hast du wirklich auch gemacht?
Ja.
Und dann hast du die im Laden einfach reingestellt oder was hier? Oder dann Leute privat verkauft?
Dann habe ich die privat verkauft so und dann eigentlich immer, entweder über eine Friends and Family quasi, weil ich weiß dann schon, ich hatte mal zum Beispiel eine Sir in Pink Purple Black Drip. So, oh, also super abgefahren. Und mit der war ich mega cool. Und irgendwann dachte ich, weil ich mir dann, hatte ich mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, eine rasterfarbene Gitarre geholt habe von Tyler. Und die hatten die gleichen Specs gehabt und dann habe ich gesagt, ey, die Sir muss jetzt gehen. Ich spiele die nicht mehr.
Ist das so, gehst du nach Specs bei Gitarren so? Oder gehst du, bist du auch, ich meine, Gitarren ist ja auch was Schönes. Ich meine, ich verbinde da ja mit auch mit der Leidenschaft auch einfach den Look von Sachen. Es gibt ja auch, weißt du, immer dieses Gerücht, ja komm her, irgendwelche Zahnärzte kaufen sich eine Kuba-Gitarre für 6.000 Euro, dann steht die dann nur in der Vitrine, weil die gut aussieht.
Stock so.
Ja, oder ich meine, ist teilweise auch so, sagen die Kuba-Leute selber teilweise auch.
Ja.
Ey, unsere Kundschaft sind einfach gut verdienende Anwälte und Zahnärzte, ja, die 6.000 plus für eine Gitarre ausgeben, die dann halt zu Hause rumsteht.
Und ja. Obwohl die Dinger mega sind.
Also wie gesagt, ich habe auch schon mal richtig viel Geld für eine Gitarre ausgegeben.
Was war das?
Knapp 10.000.
Für was für eine?
Mein Lieblingsmodell, ja, in meiner Lieblingsfarbe. Und da ging es halt auch einfach, darauf wollte ich hinaus, geht es halt auch im Look, weißt du? Ich kaufe eine Gitarre nicht nur wegen den Specs, sondern einfach auch, weil sie sich geil anfühlt, weil die geil aussieht, weil es ein gutes Stück Handwerk ist und dann in dem Sinne auch eine Geschichte. Und ich muss sagen, ich bin auch, also, weil ich von Bands beeinflusst worden bin, habe ich natürlich auch gewissen, also sei es klanglich und Sound, aber auch was für Gitarren die spielen. Ist nicht zu verachten. Deswegen gehen ja die ganzen Hersteller auch auf Influencer und Leute, die eben halt so, ich habe einfach, Gibson Junior ist mein Style.
Geil.
Einfach, weil es schon immer eine geile Punkrock-Gitarre war.
Ja, definitiv.
Und ich habe mir mal, war aber nicht meine allererste E-Gitarre. Meine allererste E-Gitarre war eine Telecaster.
Jo.
Mittelklasse, 666 Euro habe ich dafür in Wattenscheid damals bezahlt.
Jo.
War natürlich auch ein Grund. Cremefarben, ich fand schon immer Arctic White und weiße Farben auch geil bei Gitarren.
Mhm.
Aber da ich eigentlich erst mit Bassspielen angefangen habe, habe ich mir erst relativ spät mit E-Gitarren angefangen. Naja, und dann hatte ich immer halt erst einen Telecaster. Und die war immer natürlich Single Coil, sehr dünn, Schrang, Twangy und so.
Ja.
Klar, ist auch mein Style, weil ich habe eine harte Anschlaghand und so, ja, kann da schon was rausholen. Aber ich wollte einfach nochmal einen anderen Sound haben und habe schon immer geliebäugelt, eben halt mal mit einer Junior.
Mhm.
Und dann habe ich mir eine Junior gekauft und die ist gar nicht geil, Mann. Die war eine Gibson Junior, einfach ein Nachbau, hat glaube ich auch irgendwie Arctic White 600, 700 Euro vielleicht gekostet. Ich muss nicht sagen, ist wahrscheinlich jetzt einfach meine schlechteste Gitarre. Und keine zwei Monate später habe ich in Münster bei Rare Guitar, da neben dem Donuts Proberaum, weil ich für die Donuts damals gearbeitet habe und wir sind mir bei Rudi nebenan, konnten wir nochmal schnell Seitenkleck drin und Kram kaufen.
Ja.
Und da hing dann einfach eine Cherry Red Junior rum, von auch relativ neu, ich glaube, von 2.8.
Mhm.
Und die habe ich in die Hand genommen und dachte mir, ach du Scheiße, wieso habe ich mir gerade eigentlich eine $600 Junior gekauft, die scheiße ist.
Ja.
Und hier hängt einfach so gebraucht eine viel geilere rum, die einfach, der Hals genau dünn, genau was richtig für mich, also überraschend dünner Hals.
Ja.
Und alles schwingt mit, du spürst jede Vibration in der Hand und so, voll geil. Da habe ich gesagt, Rudi, ich nehme die sofort mit.
Mhm.
Egal, was willst du haben? Ja, ja, machen wir.
Ja.
Mega. Habe ich die Gitarre geholt, das ist meine Hauptgitarre bei Crisis auch so.
Okay.
Die spiele ich. Und dann für andere Songs mache ich die Tele. Das sind meine beiden Live-Gitarren für meine Punkrock-Band.
So. Cool. Ja, aber ich sag dir ganz, also da, was du gerade meintest, ich gehe natürlich zu 100% nicht nach Specs, sondern nach Optik und Look. Also ganz klar. Also
da leuchten doch die Augen.
Natürlich,
oder?
Also ich werde mir niemals, jetzt sagen wir mal, das ist meine Most Hated Gitarre, hat jetzt nicht, aber du wirst bei mir höchstwahrscheinlich keine schwarze Fender mit weißem Pickard Clapton Style finden.
Ich wollte gerade sagen, also gerade diese Art von, weißt du, wenn man so auch nach Look geht oder, jeder hat ja seinen eigenen Style, finde ich auch richtig gut so, aber das schließt schon extrem viele Gitarren bei mir auf, dass ich auf die gar keinen Bock hätte.
Zum Beispiel
Stratocaster ist bei mir richtig durch. Geht nicht.
Ey, da muss ich auf jeden Fall, also ich habe ich bin halt mehr Strat-Player, aber in den Finishes, die ich die hatte, war dann immer, ich hatte dieses Pink-Purple-Black-Drip, dann einen Rasterfarben.
Hä?
So, jetzt die Nash, die ich habe, die ist in so einem Lake Placid Blue, das finde ich ganz cool, weil das richtig runtergerockt ist,
ja.
Stehe ich dann drauf und das muss schon, die muss einen Vibe für mich haben. Ich habe noch, von Gibson habe ich eine Firebird, in schwarz, also die ist eigentlich eine Les Paul Custom, schwarzes Finish, goldene Hardware, fertig. Und dann halt in der Form von einer Firebird.
So, wie, dann, wie, warte mal, wie, wieso sagst du dann Les Paul Custom in Form von einer Firebird?
Weil die von den die Specs
sind, so.
Also weil eine normale Firebird hätte ja normalerweise Mini-Humbucker,
ja.
Dann diese Gearless-Mechaniken oben und da steige ich aus. Also das da habe ich gar keinen Bock drauf, finde ich optisch ist ein No-Go.
Ja.
Und da dachte ich mir, okay, die ist eigentlich, wie gesagt, zwei Humbucker und ganz normale Reversed Headstock-Mechaniken und dann halt in einer in dem Finish und den Specs von Les Paul Custom, nur die hat halt die Optik von einer Firebird.
Ah, ja,
und das ist halt, war für mich ist das Killer.
Geil.
Ja, liebe ich total. Ja,
jeder hat so seine Modelle und Formate und Formen und so, genau, und auch Farben. Und ja, finde ich ganz spannend. Also, weil ich gerade gesagt habe, Strat ist für mich ein No-Go. Ich habe mir auch mal eine Strat gekauft.
Jo.
Und eine Linkshänder-Gitarre als Strat. Und zwar war das eine Harley Benton, weil ich habe mir gedacht, ey, wenn ich tatsächlich einfach jetzt Linkshänder-Gitarre üben müsste, damit ich meinen Job richtig machen kann,
klar.
Dann hole ich mir das unmöglichste Modell,
ja.
Auf dem es so schwer ist zu spielen.
Ja.
Dann noch, also wie gesagt, Linkshänder, Strat und noch schlecht verarbeitet. Wenn ich das schaffe, darauf ordentlich Akkorde zu spielen, dass sie halbwegs was klingen, dann schaffe ich das auch auf Kuddels 5.000-Euro-Gitarren.
Das stimmt.
Und so, das war nämlich mein Plan und so hat der ist auch aufgegangen und deswegen,
ich
liebe es ja meine eigene Regel zu brechen, ich habe mir natürlich schon mal ein Strat-Modell gekauft, aber ich muss sagen, ich kann das nicht machen, ich bleibe mit meinem kleinen Finger, den habe ich nämlich tatsächlich auch immer an der Platte dran,
ja.
Am Body, komme ich da unten an den scheiß Volumen-Poti und drehe den weg, also wenn ich eine Strat haben sollte, dann würde ich den erstmal alle Ton-Potis rausmachen,
ja,
und nur den Volumen Mensch. Nach unten und
ja, genau.
Auch, also keine Ahnung, bei Kuddel machen wir das auch, wenn er eine Stratz hat, wir machen das Tremolo, lassen wir hinten aufliegen, mhm. Machen das einfach fest,
ja.
Dass das eben halt da Stimmstabilität und so weiter.
Ja, genau.
Aber für ihn ist es ein wichtiges Modell, weil er hat halt seinen Hosensound auf Stratz-Sound gegründet auch mit. Also ist ein großer Stratocaster-Sound-Verfechter und so. Mhm. Also bin aber sehr froh, dass er davon eigentlich hauptsächlich weg ist, weil für mich ist es unangenehm damit zu arbeiten, weil es einfach penibel ist. Und er ist halt auch stimmmäßig, so Stimmstabilität ist er echt pingelig.
Mhm.
Und ich habe ihm da bestimmt auch echt lange auf die Finger geguckt und geguckt, wie er stimmt, damit ich das auch so hinkriegen kann. Da er aber halt einfach einen anderen Anschlag in der linken Hand hat als ich, stimmen wir da und da musste ich mich echt anpassen. Also wenn ich weiß schon, wenn ich zu tief bin, ist er genau drauf.
Ja. Ja, du musst ja quasi das übernehmen, du musst dir den Spieler angucken und dann sehen, okay, so spielt der, so geht er da dran und du musst das ja 1:1 quasi übernehmen, damit der Happy mit seinen Gitarren ist. So, ne?
Voll, ich muss mich komplett in ihn hineinversetzen.
Ja, genau.
Deswegen ist das eigentlich auch voll der psychologische Job, eigentlich,
ja.
Auch bei kleiner zu sein, neben der technischen Sache.
Genau. Ich mache das ja quasi hier dann mehr oder weniger aufwendend, Kunde oder Kundin XY kommt hier rein. Und klar, bei den Stammleuten weiß ich das natürlich schon. Ich weiß, welche Seitenlage die haben möchten. Weil das müssen die mir nicht sagen, kenne ich in- und auswendig. Ich weiß, welchen Seitensatz die haben wollen.
Geil.
Und dann ist natürlich dann so, dann hat man auch diese Vertrauensbasis. So, die müssen mir halt nicht sagen, ich weiß das. Ich mache das fertig.
Ein Instrument ist so individuell wie sein Spieler. Und genau, du musst dann letztendlich wie ein Schauspieler als Gitarrenbauer in eine unterschiedliche Rolle schlüpfen.
Genau.
Und sich da hineinversetzen. Und dann eben halt das versuchen zu adaptieren. Weil es ist halt ein Instrument, also manche sind pingelig, dann ist es auch Holz, es ist analog, weißt du, es verändert sich auch, es atmet, es verbiegt sich, es ist irgendwie, es ist nicht statisch und dann ist einfach auch noch Geschmack und Können kommt da auch noch mit rein. Also
ja.
Ganz verschiedene Sachen. Ich wollte kurz noch zu diesen Gitarren zurückkommen,
ja.
Weil ich vorhin meinte, Junior war mein Ding. Ich musste dann einmal... Bin ich nach Maintal gefahren.
Dazu, Gitarfreund.
Richtig.
Ja, genau. Mhm.
Und super nette Leute, muss ich sagen.
Jo.
Fand es echt geil. Und auch noch nie so eine Kollektion an Vintage-Original-Gitarren gesehen.
Ja, der hat gutes Zeug.
Und ich hatte da halt, also auch wirklich, ja, hat sich legendär in diesem kleinen Kaff außerhalb von Frankfurt da halt einen 1A-Gitarrenladen hingebaut.
Ja.
So, einfach legendär. Mit Safe und auch CITES, Zertifizierung und Analyse, was alles gut ist. Und ich glaube, keiner hat so einen großen Fundus-Katalog an Originalkram wie die. Vielleicht noch hier der Vintage Guitars in Hamburg. Nee, Number One.
Number One, ja.
Habe ich auch mal getroffen. Auch sehr, sehr geil, sehr nett. Und jedenfalls war ich dann in Maintal bei Guitar Point. Musste dann nur was abgeben und abholen. Und dann hing an der Wand halt eine Original Gibson Junior.
Mhm. Vor welchem Jahr?
TV Yellow 1958.
Jo.
Und dann habe ich einfach gesagt, habe ich mir das angeguckt, weil ich hatte eben halt bei meiner weißen Junior, glaube ich, wirklich richtig viel gemacht. Sattel neu gemacht. Hinten Stoptail, also es ist ja eine Wraparound-Bridge, habe ich schon eine reingebaut mit kompensierten Reitern, ja, weil genau. Die halt einfach, Intonation war Hölle, Stimmstabilität war Katastrophe, Spielverhalten war scheiße.
Ja.
Und die neue ist, also bei meiner weißen jetzt die neue Wraparound-Bridge, edel, alles cool, aber ich wollte mal wissen, ganz ehrlich, wie haben die das zur Hölle vor 60 Jahren gebaut?
Ja.
Wieso kriegt man das heutzutage nicht mehr hin? Was ist der Unterschied zwischen der Originalen und einfach der Kopie von der Kopie von der Kopie, die ich eigentlich zu Hause hatte? So, ich hatte ja schon zwei Juniors und dann nehme ich ja diese Original TV Yellow 58er Junior in die Hand. Hat einen riesen dicken Hals. Aber geil. Ich fand's geil. Es lag so gut in der Hand wie nichts anderes. Und Intonation bis in den 14., 15. Mund hoch. Astrein, perfekt.
Cool. Ja.
Hat dann natürlich auch nur ein P90 Pickup.
Wollte ich gerade sagen, also nur ein. Ey, das ist
klassisch.
Alles, das ist die geilste.
Double Cutaway.
Das ist die geilste Übertragung, wenn du nur ein Pickup hast, weil du hast nicht noch den anderen Magneten oben am Hals, der irgendwie Seitenstimmung abhält. Das ist einfach geil. Wahrscheinlich, ja. Du hast auch dann klassischerweise Volume und Tonpoti und fertig. So,
ja, pass auf. Und einfach genau die Spezifikation, wie man sie kennt, von Johnny Thunders oder halt auch von den Rolling Stones. Einfach genau die Gitarre im Original.
Und
der Typ hat dann auch gesagt: Hey, ganz ehrlich. Ich habe ihn gefragt, ey, das ist ja schon eine geile Gitarre, die wollte ich schon immer in die Hand. Ich wollte mal wissen, wie spielt die sich das Original, wie geil ist das? Weil, wie gesagt, wenn du halt keine Tune-O-Matic Bridge hast oder halt noch einen anderen Steg, wo du halt die Seitenreiter einstellen kannst, hey, dann ist es halt einfach, verdammt nochmal, ein Stück rundes Metall, wo die Seiten drüber liegen und genau. Die hängt quer einfach drin.
Ja.
Und bei meinem Zuhause, Alter, war das Millimeterarbeit, das überhaupt halbwegs stimmt zu bekommen. Und dann sehe ich das Original an der Wand und da hängt einfach nur so ein scheiß Metallblock quer auf dem Body drauf. Und nimm die Gitarre in die Hand und ist perfekt stimmstabil. Wir wissen das kleinste Detail. Und alles original. Jede scheiß Schraube, jeder Poti, jedes Kabel, Ausgangs-Pickup. Keine Macken, nichts. Spiel die an und denk mir auch nur so, das ist schon nochmal ein anderes Ding. Das ist ein anderes Level. Also einerseits, was da vom Holz herkommt. Andererseits auch, was das irgendwie, also wie sie resoniert, wie sie spielt. Und auch vom Pickup her. Ich habe dann, also wie gesagt, ich hatte halt, und ich musste sie mitnehmen.
Mhm.
Und ich habe wirklich irgendwie, ich musste bei meiner Bank anrufen und fragen, wie kann ich Überweisungen über 1000 Euro tätigen, weil ich noch nie so viel Geld für irgendwas ausgegeben habe. Und das war es auf jeden Fall wert und bin dann einfach direkt mit dieser Gitarre wieder nach Hause gefahren.
Geil.
Konnte es nicht lassen. Kam sogar noch in so Kroko-Leder-Case, kam das mit. Zertifikat mit dabei, alles Original, Dokumentation. Und der Typ meinte auch, das gab es halt nur alle 5-6 Jahre, kommt die mal so auf den Markt.
Ja.
Die kam irgendwie aus Frankreich, war Vorbesitzer, mehr weiß ich nicht. Und aber Astrein ist Instrument. Und dann habe ich zu Hause, weil ich wissen wollte, auch mal einen Test gemacht. So, keine Ahnung, ich habe auch ein bisschen Studiokram, gute Preamps, was auch immer, und kann es analysieren. Und habe dann halt einfach mal alle meine drei Junior-Gitarren miteinander verglichen. Alle hatten P90 und die hatten einen ganz anderen, viel höheren Output.
Mhm.
Viel mehr Bässe, weniger Mitten, muss man sagen, aber mehr Höhen auch. Also ein bisschen gecurved sozusagen. Und klingt einfach am meisten nach Gitarre.
Ja.
Die klingt fertig, so wie, also. Da ist nicht irgendwie eine Frequenz, die raus ganz auf Null, die hat eine Gitarre so bei 7, 8 Hertz rum. Nichts davon. Unfassbar. In Amp eingesteckt, singt. Wenn du dem Tonpoti zudrehst, klingt die, als würdest du ein Fass anmachen.
Da
muss irgendwie ein anderer Kondensator drin sein oder der ist gealtert von den Werten. Ich habe keine Ahnung, ist abgenudelt. So weiche Höhen-Roll-Off habe ich noch nie gehört.
Das Geile ist ja auch allein durch so eine Wraparound Bridge, ne? Du hast so eine geile Übertragung. Also das ist Wahnsinn. Also das ist so, das was dir
teilweise... Sustain des Todes.
Genau, was dir teilweise noch... Also ich bin ja ein großer Fan trotzdem von Stop Tailpiece und Tune-O-Matic, finde ich mega.
Ja.
Aber einfach nur eine Wraparound, wenn du nicht noch den die Tune-O-Matic quasi dazwischen hast, sondern einfach, du hast das in einem. Ey, das singt, das schwingt, das ist Wahnsinn. Und dann nur ein Pickup. Ich meine, ich muss gestehen, so aus optischen Gründen muss ich sagen, ich bin halt ein... ein Fan von einer 2-Pickup-Gitarre, so 2 Humbucker, aber ich spiele meistens eh nur an der Bridge, so, ne? Also mal im seltensten Fall nehme ich den Hals damit dazu, bin ich nicht so der Fan von.
Ja, genau, das ist ganz interessant, ja, voll, das ist nämlich auch so eine Philosophie, genau, wer spielt wann welche Pickups, ja. Deswegen fand ich Juniors auch schon immer geil, weil die reduziert klassisches Design, klare, knallige Farben, Cherry Red, TV Yellow oder Arctic White, nix mit Fading und keine Ahnung, Triple Binding oder sonstigen Spielereien. Einfach eine Rock'n'Roll-Gitarre, Workhorse, die muss es machen, die auch gut sitzt, die auch einfach ein bisschen kleiner ist und kompakter und nicht so eine Kopflastigkeit hat und auch vor allem nicht so riesen schwer ist.
Jo.
Und dann halt einfach ein verfickter Pickup.
Ja.
Und für Punkrock, das, was ich gemacht habe, brauchte ich diesen Sound.
Klar.
Mehr brauchte ich nicht. Da brauchte ich kein Halb-Pickup. Ich habe nicht Funk gespielt. Ich habe auch nicht in der Mittelstellung mir irgendwelche anderen, irgendwelche Plucky-Sounds, was auch immer, gespielt und so. Hatte die Skills gar nicht dazu. Ich wollte rocken. Und das hat's. Wow. Und das hat's auf jeden Fall echt getan. Also. Und witzigerweise ist das aber der Grund, weil ich diese Gitarren habe. Gut, ich habe noch eine Tele, die hatte ein bisschen auch Fundament. Aber das war der Grund, warum ich mir tatsächlich hier in Essen bei Axel dann eben halt dann vor 1,5 Jahren. Dann, obwohl ich wirklich schon genug E-Gitarren hatte, meiner Meinung nach, trotzdem mir noch eine geholt habe,
ja.
Weil ich brauchte was Moderneres. Brauchte nämlich halt mal einen Humbucker, eine richtige Gitarre mit einem Humbucker-Sound. Und ich wusste, das war so ein Projekt, für dich da, mit dem ich da mal Gitarre gespielt habe. Da habe ich irgendwie musikalische Leitung und in der Band gespielt. Und da brauchte ich modernen Sound, zwar ein bisschen mehr schwerer, rockiger, dann musste ich, aber auch poppig. Und dann brauchte ich halt so clean. Brauche ich so clean Delay-Flächen, habe ich wieder gebaut, aber auch schwere, fette Akkorde. Und da habe ich mir dann halt eben eine Reverend geholt, weil die halt einen Humbucker hatte und einen P90 als Hals. Und das war für mich genau die Kombination, die ich halt edel fand.
Ja. Ist dann, wie heißen die dann? Ist eine Charger gewesen, glaube ich, oder nicht, ne?
Oder? Nee.
Nee?
Muss ich kurz überlegen, fällt mir gleich bestimmt wieder ein, aber ne, wie heißen nicht Agent.
Ach, ja, eine Double Agent wahrscheinlich dann, oder?
Richtig.
Ja, alles klar.
Double Agent.
Ja, ja, ja.
In schwarz, genau.
Oh.
Und die gab es ja, glaube ich, auch noch mit irgendwelchen anderen. Genau, die hat hier diesen Bass Roll-Off.
Ja, wollte ich gerade sagen. Da, wo sonst eigentlich ein Toggle auch sonst sitzen würde, sondern hat
ja,
die
ja,
T-Control genau. Wie bei einer Tele halt auch.
Ja, genau. Normal. Aber ansonsten eigentlich wie eine Telecaster.
Ja, genau.
Genau. Und das fand ich cool. Genau. Also eine Telecaster-Style sozusagen mit einem Humbucker, einem P90 am Hals. Leider finde ich da, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber geredet, bei den Reverend-Gitarren, riesengroßer Hype.
Mhm.
Keine Ahnung, du meintest, das ist irgendwie mit die meistverkaufteste Gitarre gewesen irgendwie.
Also zumindest so aus Musik, aber achseltechnischer Sicht definitiv so.
Genau. Ja. Lokal fand ich auch, gab es einen großen Hype, aber ich meine, auch echt spielt sich sensationell. Ich mag auch dieses Baked Maple.
Roasted Maple, Hals. Genau. Ja, genau. Mhm.
Und, aber die Mechaniken sind natürlich, und die Hardware ist ein bisschen billo.
Ja.
Trotzdem, weil die haben da nämlich auch diese Stimmwirbel, die sind mir ein bisschen schwer, dadurch wird die ein bisschen kopflastig. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Also wenn man eigentlich von einer anderen Tele kommt oder von einer anderen Gitarre so, gerade von der Junior, die halt nicht so kopflastig ist, ist das auf einmal ist die ein bisschen schwer dann da, aber ich muss auch sagen, ich habe mich ja in kürzester Zeit auch dran
gewöhnt. Also ich meine, es gibt halt, glaube ich, die Mechaniken ist, glaube ich, irgendwas No-Name, was dann Reverend gelabelt ist oder was. Und ich muss gestehen, was ich bei denen ganz cool finde, ist, der Marco, der Sänger, hat sich auch eine geholt und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei den Dingern definitiv. Und die
sieht mit fast die teuerste Gitarre war, die ich jemals gekauft habe.
Echt?
Sie meinte, das war die zweiteuerste, ja.
Ja, aber ich meine
auch. Meine erste Junior hat 600 gekostet, die Tele, die ist auch sensationell, 666. Meine zweite Junior 400. Dann habe ich noch so eine Kane Semi-Akustik-Gitarre, die habe ich mal vom Freund für 100 Euro bekommen.
Jo.
Die komischerweise hält die tatsächlich, die hält wirklich richtig lange und richtig gut auf ihre Stimmung und Ding, obwohl es eigentlich ein richtiges Billo-Ding ist.
Jo.
Ja, und dann hat natürlich die Super 1000 Vintage-Gitarre.
Ja, klar.
Wertanlage aber auch, muss man sagen.
Genau.
Ich kaufe mir keine Aktien, dafür eine geile Gitarre.
Ja.
Und deswegen war halt mit 900 Euro tatsächlich die Double Agent eigentlich mit meiner teuerste Standard-Gitarre.
Ja, aber ich meine, da wird du trotzdem bekommst. Ich meine, du bekommst einen Roasted Maple Neck so, ne? Also normalerweise kriegst du den in der Regel, also Ibanez macht das mittlerweile auch, aber auch nur bei den Made in Japan oder teilweise Premium-Serien, die dann so irgendwann bei über 1000 liegen oder
bis zu 2. Das musst du mir nochmal erklären. Was ist da an diesem, klar, Rosewood, okay, ist ein spezielles Holz, ist ja natürlich auch durch die Zertifizierung und sowas, ist ja seltene Hölzer gefallen.
Genau, aber gibt's nicht mehr, es wurde abgeschafft.
Ach, das wurde wieder abgeschafft?
Also das muss ich
Gott sagen, sei Dank. Was habe ich da schon für Stunden und mit diesen Dokumentationen und Zoll, weil wir nach Argentinien gefahren sind, haben wir echt richtig Probleme gehabt.
Kunde
musste auch mal richtig viel Strafe zahlen, weil er einfach eine Gitarre, die er schon in den USA hatte, mal mitnehmen musste nach Deutschland wie auch immer, wegen Zollscheiß, genau wegen diesen Hölzern. Ach Gott sei Dank, das ist die beste News des Tages, des Jahres, des Jahrzehnts.
Aber, schon, aber ey, ganz ehrlich, Tom, schon, ich glaube seit fast 2 Jahren mittlerweile schon oder so, oder anderthalb.
Krass, hab
ich nicht. Für die Leute, die das nicht wissen, es gab echt bis vor, ja, sagen wir mindestens ein Jahr oder so was, gab es das Washington, oder gibt es immer noch das Washington Artenschutzabkommen, CITES, und das hat dann auch vor ein paar Jahren für Musikinstrumente gegriffen, also sprich Rio Palisander. Wenn das nicht zertifiziert war und du damit gecashed worden bist und du hast keinen Nachweis darüber gehabt, dann ist das illegal gewesen. Das ist genauso, als wenn man Dope mit sich führt, ganz einfach.
Beziehungsweise der Grenzübertritt, genau.
Genau.
Es war, der Handel war damit untersagt, genauso wie das mit Elfenbein auch so ist.
Genau.
Und es hatte gerade angefangen, als wir eben halt ins Ausland gefahren sind, und deswegen hatten wir da große Probleme mit oder halt auch Aufregung. Wir sind auch immer damit durchgekommen, aber ich hatte da mit vielen Leuten gesprochen, auch mit dem Thoman und mit dem Guitar Point und sowas. Und wenn man das halt natürlich, gerade viele Gitarren kommen ja auch aus USA, werden hergestellt, und wenn man die in Europa kaufen möchte und die hatte kein Zertifikat, dann ist sie nicht durch den Zoll gekommen.
Ja. Genau.
Und weil es eben halt um seltene Hölzer geht. Und da ging es aber alle auch dann am Ende irgendwie, dass es glaube ich nur 60 Gramm pro oder 20 Gramm oder 200 Gramm sein durfte, wenn es da runter liegt. So, und jetzt erklär mal einem Zollbeamten, der sieht, ey, was ist das für ein Holz? Ah, Palisander, raus damit. Ganze Orchester haben ihre Touren abgesagt, weil alte Violinen, 200 Jahre alte Violinen, ich glaube, es gab irgendein London-Orchester, das in New York einen Gig hatte, die sind da original nicht hingefahren, deswegen.
Ey, ganz ehrlich, ich würde gerne, also ich sag dir das off-mic nachher, ich würde dir gerne die Story zu meiner Nash erzählen, also von der ich gerade erzählt habe. Weil die ist eigentlich Wahnsinn, aber ich traue mir nicht so ganz, weil da kriege ich Stress mit dem Lars wahrscheinlich. Also wenn ich, weil die ist, eigentlich ist die Gitarre, ich habe sie illegal bekommen, sagen wir mal so. Und
ist das so eine Art von Illegalität, genauso wie ich sage, ich habe mit 15 auch schon mal gekifft?
Ja, sagen wir mal so, das ist...
Oder ich hatte mir auch überlegt, ich habe heute nämlich einen Text geschrieben für ein Magazin in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, weil die wollten irgendwie so ein 20 Jahre... Rückblick machen, und habe ich mir auch überlegt, ob ich nicht, weil ich wollte nicht sagen, damals konnte ich in der Kneipe, habe ich mit 15 schon meinen ersten Rausch gehabt. Wusste ich nicht, ob ich dann den Besitzer mit reinreite.
Ich weiß, was du meinst. Also das ist ja, ach, ich glaube, das Ding ist...
Wir machen das gleich einfach unter der Theke, dieses Gespräch.
Genau, und da ist es auf jeden Fall so mit dem, was du gerade meintest, wie viel Gramm man dann da draufschreiben muss. Ich habe ja, als ich noch die Gitarren drüben mitverkauft habe, musste es auf jeder Rechnung mal draufschreiben, wie viel Gramm von Rio Palisander oder bedrohten Hölzern quasi verbaut worden ist. Das ist Wahnsinn gewesen. Also ein riesen Papierkram. Und
total bescheuert. Das war halt auch einfach so eine Aktionismusgeschichte. Es wurde halt beschlossen, man wollte halt seltene Hölzer schützen, verstehe ich ja auch. Aber dann ging es halt, weißt du, es ging ja auch um, keiner hat das mit, wie immer. Aber woher soll man es ja auch wissen? Nicht auch, klar, ein Politiker, der das mit entscheidet oder ein Abkommen unterzeichnet, was weltweite Geltung haben soll, haben halt vielleicht keine Skills in Gitarrenbau.
Ja.
Kann ich auch verstehen.
Ja.
Und dass es aber natürlich alle Gitarren betroffen hat, die jemals hergestellt worden sind, und nicht nur die ab dem Zeitpunkt, und dass man einen riesen Aufwand, und vor allem wussten natürlich dann, ich hatte nämlich auch beim, wie hieß das, beim Bundesamt für Umweltschutz, die haben das ja verwaltet, da habe ich nämlich auch angerufen, da wussten die nichts davon.
Ja.
Da habe ich auch gesagt, okay, dann weiß ich auch nichts davon.
Ey, pass auf, weißt du was? Eigentlich, ich erzähle die Story doch, weil die ist eigentlich ganz geil. Und zwar, ich weiß, wir hatten damals 2 Nash bestellt gehabt. Und zwar einmal die ich mir geholt habe jetzt letztens, diese Strat und eine Telly. Beide haben Rio Palisander gehabt. So, Punkt. Die haben wir geordert. Und es war so, dass die dann irgendwann hier in Zoll in Essen gelandet sind. So, ne? Das Doofe ist, was Bill Nash, der Hersteller, vergessen hat. Der hat vergessen, weil das vielleicht auch Ami ist, keine Ahnung, der das nicht weiß, wie die Einführbestimmungen sind, der hat vergessen, ein Zertifikat mitzuschicken. Der Zoll hat...
Habt ihr darüber vorher gesprochen dann?
Was denn?
Über Zertifikat?
Ja klar, also eigentlich müsste der wissen, weil da war ja schon, da war nicht irgendwie brandneu mit, der hat das einfach verplant, ganz einfach. Der hat einfach vergessen mitzuschicken.
Okay.
Dann sind die beim Zoll gelandet. Und dann haben wir dann überlegt, was machen wir da jetzt mit, bla bla bla, weil Bill Nash irgendwie nicht aus dem Park gekommen ist. Und dann hat, glaube ich, der Lars oder sowas gesagt, weißt du was, wir lassen dir jetzt diese Frist verstreichen, die der Zoll dir gesetzt hat, um die Dinge einzulösen. Und danach gehen die einfach, wenn man die Annahme verweigert, wieder zurück in die Staaten. So. Und ich weiß noch ganz genau, war der letzte Tag der Frist. Ne? So. Und ich war hinten im Büro, weil ich da noch drüben gearbeitet habe. Und... da ging er Telefon und dann, ja, hier Zollamt, Essen, bla bla bla, gerne den Geschäftsführer gesprochen. Ich meine, so, ja, ist leider nicht da. Ich so, worum geht es denn? Und so, ja, wir haben ja noch 2 Gitarren von Ihnen. Was ist denn damit jetzt? Weil die Frist läuft jetzt morgen aus.
Die hat gerade Bock, das zurückzuschicken, weil es so Arbeit für die ist.
Pass auf. Dann meinte ich so, nee, wir verweigern die Annahme, die können ruhig da bleiben, die gehen wieder zurück. Dann sagt der Zöllner, nee, die gehen nicht wieder zurück. Wenn die Frist abläuft, dann werden die konfisziert. Und dann dachte ich mir schon, alles klar, dann landen die wahrscheinlich in diesem Schaufensterkasten, der da am Zollamt ist, wo dann illegale Sachen drinstehen, oder die werden vernichtet. Ganz einfach.
Du musstest die retten, du hattest einen Auftrag.
Genau. So, und ich dann so... Ich so, Entschuldigung, wie? Die werden nicht zurückgeschickt?
Nein. Skandal! Also, kann ich nicht zulassen!
Und ich sofort so, Alter! Ne?
Auf keinen Fall!
Richtig krass so, weil ich hatte auch eine Story schon irgendwann mal in der Gitarre und Bass gelesen gehabt, wo ein Typ da hingeschrieben hat, von wegen, seine Gitarre wurde am Frankfurter Zoll eine PHS Private Stock mit Rührpartisaner konfisziert und vernichtet. Ja. 10.000 Euro, weg!
Oh.
So, ne? Und ich so, den Lars angerufen, ich so, ey Lars, hier, true story, du musst die Dinger einlösen, so schreibt jetzt Bill Nash, der muss den Zertifikat noch hinterher schicken, weil sonst klappt das einfach nicht, weil die werden nicht zurückgeschickt, die werden vernichtet. Und wir reden dann hier von Gitarren, was weiß ich, die kosten fast 5.000 oder 6.000 Euro zusammen, so, ne? Ist nicht drin. Und ey, hat natürlich alles funktioniert, Bill Nash hat ein Zertifikat noch mitgeschickt, das haben die auch akzeptiert.
Okay, aber das hatten die dann doch noch
das, gemacht. Das hat funktioniert.
Und das genau. Hatten die Zöllner auch auf dem Schirm, dass es an dem Zertifikat lag? Oder was eine Formalität war, die aufgrund dessen nicht eingelöst hat?
Nee, weil es, also ich glaube, also da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, weil dem Zoll hat diese ganze Nummer hätte ja scheißegal sein können.
Voll.
Also der, weil der hätte auch sagen können, ey, morgen verschreibt die Frist, ist nicht, also wir rufen da
jetzt das
nicht
an. Das für die Artikel 13.812, der muss jetzt raus oder weg.
Genau, so, ich würde mal fast sagen, weil die wussten, dass das jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, irgendeine Handtasche ist, die, was weiß ich, irgendwo angekommen ist, sondern du wusstest, das sind jetzt hier Gitarren, vielleicht haben die, waren die einfach nett. Aber wenn die nicht angerufen hätten, hättest du einen Tag später wahrscheinlich einen Brief oder zwei Tage später einen Brief bekommen, ja, die Gitarren wurden jetzt konfisziert, weg, vernichtet. Was für eine geile Story, so, ne? Also es war wirklich, also wer auch immer dieser Zöllner, wenn die da, vielleicht haben die keinen Bock auf den Papierkram gehabt, wie du auch schon gesagt hast oder so, oder die haben sich gedacht, ey, weißt du was, wir fragen einfach nochmal nach.
Und ey, immerhin haben die nachgefragt. Ich meine, ganz oft, ich meine, nachher wird das einfach verstrichen und dann hört man ja ganz oft nicht. Also ich bin eigentlich froh, dass sie ja dann in dem Sinne dann ihrer Sorgfaltspflicht ja dann auch hinterhergekommen sind. Und dann auch gesagt haben, ja, okay, wir geben wenigstens mal Bescheid, was denn jetzt ist, weil ich meine, ich kenne das ja sonst auch von anderen Ämtern, wenn eine Frist abläuft, dann kriegst du einfach das Ergebnis zugemeldet.
So. Ja, natürlich, dich erinnert keiner daran. Also warum auch so, ne? So, also du kriegst ja
jetzt... Okay, das war jetzt aber wirklich, das ist ja eine richtige Rettungsaktion gewesen, Hilfe in letzter Sekunde.
Also, ja, also wirklich, und wir reden ja nicht von, ja, sie haben eine Woche Zeit, sondern ey, wenn wir bis morgen nicht das Zertifikat haben, dann ist Feierabend.
Wow.
Und das hat dann auch
stattgefunden. So, und die oder? Hast du jetzt, oder was?
Ja, die habe ich jetzt, genau.
Sensationell.
Hammer, ne?
Geil, Mann. Ja. Das ist doch mal eine Geschichte. Vor allem, das ist dann auch so eine Gitarre, die wirst du auch nicht mehr loswerden wollen. Genauso wie ich mir auch natürlich sage, ey, guck mal, das ist meine Junior, die erinnert mich, die hat mich eine ganze Stange Geld gekostet.
Ja.
Das ist aber auch okay, weil das ist auch ein historisches Objekt. Ich würde nicht sagen, das ist was im Museum steht, weil ich stelle es halt nicht in die scheiß Vitrine rein.
Ja, du spielst die.
Ich spiele die zu Hause.
Ja.
Voll. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe auch meiner Hausratversicherung gesagt, hey, es könnte sein, dass ich, wenn wirklich meine Bude abfackelt, dass ich dann doch irgendwie einen höheren Wert habe als normale andere Leute.
Ja.
Und das ist auch okay. Und aber das ist halt der Punkt. Du spielst sie jetzt auch, die Nash, und die hat eine Geschichte und das mag für manche einfach, ja, es hat nur eine Gitarre von vielen und ich meine, es ist auch so, ich meine, wir haben ja vorhin schon festgestellt, wow, wo ist es noch überall Equipment eigentlich in der Welt und was gibt es noch alles? Aber halt manche, mit manchen Dingern hat man eine Verbindung. Es gibt auch Gründe, warum halt auch einfach, ja, keine Ahnung, auch der Eric Clapton oder der Bob Dylan halt einfach mal auf ihrer einen scheiß Drecksgitarre gespielt haben. Oder die John Lennon-Gitarre oder die Beatles-Gitarre. Ja, Mann, weil man hat einfach eine persönliche Beziehung mit diesem Instrument. Und das ist eben halt dadurch, dass eben halt da handwerkliche Expertise mit allen Details da reingesteckt wurde und künstlerische Sachen damit geschaffen wurden. Also es ist ein Medium ja letztendlich.
Ja,
genau. Das ist ja das, was ja auch irgendwie, weil wir jetzt von Rage Against the Machine haben, was ja auch Tom Morello auch einfach auf seiner Gitarre schreibt, einfach
This
Machine Kills Fascists.
Genau. Und jede
Pfanne. Oder Arm the Hopeless.
Genau. Guck mal, jede Pfanne, die Tom Morello spielt, das sind ja schon ikonische Gitarren. Er hat eine Paula, die einfach, glaube ich, mal halb verbrannt schon ist oder sowas. Dann hat er seine, ist das eine Hamer, glaube ich, diese Arm?
Ja, ich glaube, oder? Ja. Die eigentlich so ein, für mich so eine ESP-mäßig aussieht.
Genau, aber das ist eigentlich so ein 80s-Brett so. Ne? Und,
Alter, Hamer, jetzt sagst du gerade was. Ein Kumpel von mir, der ist, glaube ich, 15 Jahre älter als ich 15 war, war der halt so mein Punkrock-Kumpel. Der hat mir schon gezeigt, weil der hat immer Punk-Bands gespielt und hat mich auf Konzerte von sich mitgekommen. Ich war sein Tag und sowas und hatte schon auch mal auch in den USA mal eine Tour gespielt mit Exploited und dann auch die Europa-Tournee und ich durfte mal mitkommen und so. Und der hatte einen Hamer-Bass. Hatte ich davor auch noch nie gesehen. Daher kam ich auch vor. Mega geil, weil du auch, das ist ja auch so ein Explorer-Style-Bass. Mit der denkst, Alter, habe ich auch seitdem nie wieder gesehen.
Kennst du Living Color? Living Color, die Band?
Ja.
Auch hier Vernon Reed, Gitarrist, auch einfach nur Hamer-Spieler. Das ist so eine Marke, die kennt fast keiner mehr. Aber richtig geile Made in USA.
War mit einer der ersten Marken, die ich dadurch halt so kennengelernt habe, komischerweise. Aber muss auch einer sein, einer der Marken, über die ich am seltensten stolper auch, ja.
Ja, ich habe, also ich habe.
Also nur bei so weißt du, bei Insidern eigentlich.
Ja, genau. Talks.
Aber es ist, findest du eben keinen Katalog. Keinem Thomann steht das nicht vorne, so der Topseller ist es die Hamer, was ich nicht
weiß. Nee, aber du hast halt bei vielen Marken zum Beispiel, oder Kramer, so, durch Eddie auch bekannt geworden. Die wurden jetzt von Gibson, nee, nicht wurden von Gibson gekauft, die wurden schon längst von Gibson gekauft. Gibson hat ja zuletzt jetzt Mesa Boogie gekauft. Und ja, genau.
Thomann hat den Guitar-Porn gekauft übrigens.
Das wusste ich auch, ja, das stimmt. Das wusste ich. Aber auch schon länger, meine ich, ne?
Ich meine, seit einem Jahr vielleicht.
Okay.
Ich habe zumindest vor einem Jahr zum ersten Mal gehört, aber ach, ganz ehrlich, I don't care.
Ey, also,
warte. Ich finde es gut, dass es den Laden gibt, weil, wie gesagt, die machen einen wertvollen Job.
Ja, also gerade für Vintage-Zeug und so was, ne? Das brauchst du auch eine gute
Anzahl. Ja, genau. Keine Ahnung. Weißt du, wenn dem Gibson das was bringt, dass der irgendwie jetzt den Mesa Boogie auch noch hat, ist genauso wie halt der Marshall jetzt auch Kopfhörer herstellt, damit der halt irgendwie am nächsten Morgen auch noch was verkauft. Weil ganz ehrlich, auch bei Marshall ist es so, nicht nur wie wir geredet haben oder festgestellt haben, in jedem scheiß Keller, in jedem Haus steht irgendwo eine Gitarre. Ist auch, ich habe das Gefühl, in jedem Drecksclub der Welt gibt es eine Marshall-Box, eine 412er.
Oder einen Kühlschrank.
ja, oder das. Und ich meine, wow, Alter, ich meine, man. Wie viele Marshall-Boxen wurden schon mal jemals hergestellt? Weil die jetzt, wenn die überall sind. Und weil das ist ja wirklich, also klar, es gibt ein paar speziellere Sachen. Da, wo sich zum Beispiel richtig lohnen würde, wenn es überall geben würde, wäre zum Beispiel, wenn es ein Camper-Amp geben würde, weil dann müsste man nämlich einfach nur mit einem USB-Stick durch die Gegend fahren. Das war, glaube ich, auch mal die Idee.
Ja.
Aber es ist eigentlich eher so, dass du, egal wo du hinkommst, steht eine Marshall-Box. Und weißt du, dann und noch ein 800er oben drauf.
Ja, aber guck mal, du bist ja auch, natürlich, ich meine, so dieses Marshall-Ding ist ja da, nehmen wir mal die Kopfhörer. Die Kopfhörer sind ja, glaube ich, eigentlich für die Leute, die vielleicht mit Gitarre oder sowas gar nichts am Hut haben, aber die auch ein Stück vom Marshall haben wollen.
Ja, es ist halt eine Markterweiterung.
Ja, natürlich, genau.
Und aber halt eine Profilierung des Markennamens, weil das man halt schon überall gesehen hat. Genauso wie die Elektroband Justice auch einfach hinten Marshall-Boxen hat, wo LEDs drin sind.
Ja, haben die das? Das wusste ich gar nicht. Ah, cool.
Ja, voll geil eigentlich, weil eigentlich das sind auch Punkrocker. Das ist ja genauso wie Daft Punk auch
genau, Punker sind. Natürlich, so
die meisten Techno-Leute auch alles Punk sind.
Ja.
Ich meine, gut, auch nicht alle.
Aber Elektropunks.
Ja, voll. Ich muss sagen, ich bin auch ein Elektropunk. Ich mag zwar auch Distortion, Gitarren, analoge Musik, aber ich stehe auch einfach auf verzerrte Synthi-Bässe.
Ja,
ich auch gleich noch zu sprechen, weil das ist nämlich auch sowas, womit ich mich halt irgendwie auch in den letzten 10 Jahren halt auch viel mit beschäftigt habe, weil ich finde, da ist der Vibe genauso rüberzubringen. Und das ist halt das Ding.
Du
hörst verkaufst du. Du verkaufst einen Vibe, eine Marke, eine Assoziation. Und deswegen Marshall. Klar, macht natürlich lange nicht mal nur den Verstärker. Also zum Glück bauen die keine Gitarren. Aber das mit den Kopfhörern ist dann natürlich eine sinnvolle Erweiterung, finde ich. Auch fand ich witzig, weil es halt einfach auch ein quadratisches Format für einen runden Speaker war.
Ey, die sind
doch auf dem Kopf hat. Und ey, ganz ehrlich, ganz viel von meinen Kumpels, klar, auch Tourbereich. Die hören halt den Marshall-Ding und dann frage ich mal, und wie ist der? Ja, der ist geil. Und das ist wirklich ein guter Hörer
auch. Ist der auch. Also ich hab den auch mal gehört. Und ey, ich glaube natürlich, Marshall ist auch so das Ding, genauso wie das Fender auch hat. Fender und Marshall, Gibson wahrscheinlich auch, sind auch so bekannt, dass die auch Leute kennen, die mit Gitarre gar nichts am Hut haben.
Das sowieso. Das sind Marken, mir tut es zwar leid, dass die auch, weißt du, so Aktionärsgespräche führen müssen. Und da gab es irgendwie auch vor 2-3 Jahren auch mal wieder so einen riesen, ich weiß nicht, so einen Times-Artikel, wo schon wieder das Ende der Gitarre besungen wurde, weil es halt um Gibson schlecht stand.
Ja.
Und deswegen kaufen die halt natürlich marktsegmentmäßig jetzt auch sich in den Consumer-Bereich halt rein und so.
Genau.
Ist okay, aber ganz ehrlich, ich meine, die haben halt auch ihre Geschichte. Ich meine, die haben jetzt auch einfach mal 40 Jahre lang Boxen und Gitarren verkauft.
Ja.
Und ich denke mir auch, ganz ehrlich, es musste es doch mal wirklich für jeden Menschen irgendwo eigentlich auch eine Gibson rumstehen. Oder jeder hat schon mal irgendwo eine gesehen. Wenn dann also es ist da wirklich auch ein Massenprodukt. Dadurch hat natürlich auch die Qualität gelitten, keine Frage. War auch der Grund, warum ich halt gesagt habe, ich wollte mal zu der Qualität von 1958 zurückgreifen.
Ja.
Und das war halt ja, die Junior war ja da auch die Billo-Gitarre für die.
Ja.
Und es ist ja genauso wie, ach, was hatte ich mir letztens noch geholt? Ach, pass auf. Habe ich dir noch gar nicht von erzählt. Meine letzte Gitarre, die ich mir eigentlich gekauft habe, war eine Bassgitarre.
Was denn?
Eine Gibson.
Okay.
Und zwar wollte ich schon, ich habe mit Bassspielen angefangen, weil meine allererste Band hat sich in dem Sinne gegründet. Wir haben uns heimlich in der Schulpause im Park gegenüber getroffen, haben da geraucht und dann haben wir gesagt, ey, wir machen jetzt eine Band. Und dann, der Anselm hat Schlagzeug gespielt, Matthias, der mich da eingeweiht hat, hat schon Gitarre gespielt, also wir brauchten den Bassisten, ich musste Bass spielen. Ja. Und dann habe ich mir dann irgendwie 3 Tage später habe ich mir einen Bass gekauft und am Tag danach haben wir das erste Mal geprobt. So ging das los. So, also musste ich erstmal Bass spielen. Dann habe ich bestimmt 10, 12 Jahre Bass gespielt in der Band. Nebenbei schon ein bisschen Akustikgitarre gespielt und so. Aber genau, klar, erstmal einen Billo-Bass gehabt. Dann habe ich mir mal so ein Ibanez SR mal geholt. Aktiv-Pickup. Dann habe ich mir einen Fender Precision mal geholt. Dann habe ich mir mal nochmal mit einem Jazz-Bass-Hals mal eingeholt. Dann habe ich mir mal so einen semi-akustischen Bass geholt, so ein Jack Cassidy Modell, halbakustisch. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, du hast jetzt eigentlich mal genug Bässe, das reicht. Und dann war ich jetzt gerade im Dezember, war ich hier in Wattenscheid bei Daniel Schippers.
Ja.
Und da hing an der Wand ein Gibson Bass, SB300.
Ja.
Von 1972. Und da habe ich auch an die Wand gegangen und so, Shortscale. Ich wollte schon immer einen Shortscale haben. Wollte aber nicht die Mustang, wäre geil, aber war mir auch so ein Hype-Thema so. Ja. Und dann habe ich auch so, ach du Scheiße, ich muss den mal in die Hand nehmen. Und dann spielte der sich auch noch legendär. Keine Dead Note. Von unten bis oben, auch in jedem Bund, Intonation, geil.
Ja.
Die Hand schwingt mit, unfassbares Low, 2 Single Coils. Da kam ja da dieser EB3 oder dieser EB0-Bässe da mit diesem riesen fetten Pickup, mit diesem Humbucker, der total scheiße hässlich aussieht.
Ja.
Das war dann der Verkaufsschlager und den gab es davor. Und das war nämlich auch einfach ein Billigbass. Das war für die absolute Low-Budget-Scheiße, die rausgehauen haben. Und ich habe mal dann tatsächlich auch recherchiert und rausgefunden über so einen Katalog, dass tatsächlich von diesem Bass gibt es immer halt die Shortscale und die Longscale-Version, einmal mit den Single-Pickups und einmal Single-Coil und einmal mit den Humbuckern. Gibt es, glaube ich, irgendwie aus dem einen Jahr, also entweder muss der von nur 71 oder 72 sein, ich meine 72. Da gibt es eigentlich nur 140 Stück. Und das, dann war ich auch wieder so, da hat mein Herz geklopft und dann war ich wieder angefixt. Und dann, und das ist halt eine SG-Bass-Form, also ein SG-Modell. Und deswegen heißt es ja SB, weil es nicht die Gitarre, sondern der Bass ist.
Ja, genau.
Und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, jetzt hast du auch immer Bock auf so einen behinderten AC/DC-Bass-Look. Aber warum nicht? Der spielt sich mega geil, das ist ein Shortscale und ich meine, da gibt's einfach nicht mehr. Von 72 habe ich gekauft, habe auch noch nie so viel für den Bass bezahlt. 850 Euro hatte ich runtergehandelt.
Das geht aber.
Mega, natürlich, geht alles. Weil der hing auch ein Jahr lang an der Wand und ich habe gesagt, hey, ganz ehrlich, da stand 950 dran, habe ich gesagt, hey, kann man denn... Für 800 nehme ich ihn mit, sofort. Bar, ohne Rechnung.
Ja.
Ja, okay, ich frag mal nach. Ja, und dann haben wir uns dann geeinigt, genau. Hab jetzt gerade im Studio gespielt. Jetzt vor letztes Wochenende, habe ich gerade eine Studio-Session gehabt. Mega. Und hab den dann mitgenommen, als einzigen Bass, fett. Also, wow. Für Textur da rauskommt, durch die Single-Calls. Klar ist der auch noisy, scheiß drauf, geil. Ja. Benutzt sowieso nur Verzerrungen dazu.
Ey, muss ja. Ne,
aber Alter, das ist, ich habe mich erstmal gefühlt wie so ein Paul McCartney, so ein junger Beatle, der auf erste Mal so einen Bass-Sound in der Hand hat und dann so spielen die das also. Geil, Mann. Du kannst so richtig glockigen Klang machen, wenn du beide Pickups an- und ausschaltest und so. Verschiedene Phasenlagen damit da herstellen und unfassbar.
Wie findest du den Höfner Violin-Bass?
Habe ich noch nie gespielt.
Noch nie in der Hand gehabt?
Nee. Echt nicht? Nee. Interessiert mich nicht, muss ich sagen. Ist mir zu modern eigentlich. Ist mir zu populär.
So. Soll ich dir mal sagen, für mich der most overrated Bass aller Zeiten.
Ja? Ey. Ach, Gott sei Dank. Dann besteht jetzt zumindest mal mein unbestätigtes Vorurteil, das ich hatte. Also
ich muss gestehen, natürlich...
Gut, ich hatte wirklich noch nie einen in der Hand.
Wie oft ich schon diesen Violin-Bass hier zum Service hatte, ne?
Egal. Ja, weil es ja auch 1 Milliarde Kopien sind.
Oh, ja, natürlich, genau.
Minderqualität gibt, genau. Alle das nur... Das ist, ja, es hat mir zu viel... Das ist genauso, wie wenn Bands nur noch über Mode und Frisur funktionieren. Das ist mir zu viel Optik.
Ey, wenn Paul McCartney den spielt, um Gottes Willen, da mal machen. ist auch cool.
Ich meine, aber, der hat den ja natürlich auch irgendwann in den 60ern gekauft,
weißt genau.
du? Also ich meine, der hat vielleicht auch eine andere Qualität da gehabt und so.
So, aber das ist natürlich... Außerdem
spielt der Typ natürlich auch legendär.
Ja, ist ja auch Paul McCartney so, soll er auch machen. Das ist ja, ne, der hat ja auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung,
geil,
aber der Bass ist...
Beruhigt mich, dass du das so siehst.
Wirklich.
Sollen also, wir rauchen gehen, kurze Pause machen?
Ich würde auch nochmal
ein Bier in der Bude gegenüber holen.
Ja, kannst du mal machen. Alles klar, dann pass auf, hören wir uns gleich wieder. Und da sind wir wieder.
Hallo, mein Name ist Paul. Gegenüber sitzt von mir Tom Bartels. Durch die Plexiglasscheibe. Er trinkt Bier, ich nicht, weil ich muss gleich noch nach Stoppenberg nach Hause fahren. Aber wir haben schon wieder eine Stunde lang über wichtige Themen geredet.
Und nochmal 10 Minuten, so und der Tom macht die ganze Zeit das Mikrofon natürlich schon wieder auf. Aber nein,
das kündige ich an. Es war eine ganz kurze Zigarette und der Kiosk gegenüber war auch wieder sehr freundlich. Aber wir hatten schon geile Themen angeschnitten gerade. Ich bin gerade in einen richtigen Rant verfallen, so wie es eigentlich so ist. Wir haben nämlich gerade gesprochen, es gibt so richtig viele gute Gitarrenbauwerkstätten hier. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn die alle mal bei dir im Podcast landen. Weil ich glaube, es gibt viel zu erzählen. Michael Schneider, auf jeden Fall auch. Legende. Hat natürlich ein Buch geschrieben. Er hat auch seinen eigenen Style, ganz ehrlich. Ich habe auch schon viel mit ihm und auch über ihn gelacht. Aber trotzdem wäre es wert. Wie gesagt, seine Werkstatt hat mir auch sehr viel beigebracht, sehr viel gezeigt. Daniel Schippers in Wattenscheid, glaube ich, könnte ein sehr guter Talkpartner für dich sein.
Ey, ich habe Bock drauf.
Ja, und ich habe nämlich gerade schon irgendwie hier losgeledert, dass im Ruhrgebiet im Vergleich zu den anderen tollen Metropolen, keine Ahnung, Berlin und Köln und was ich nicht was, München, das findet gar nicht für mich statt, gar nicht so wahrgenommen wird eigentlich, was hier noch so los ist. Keiner weiß es so richtig, weil es verläuft sich so ein bisschen, aber wir haben gerade im Gespräch festgestellt, mehr und mehr, egal wie tiefer man geht, hier steckt richtig viel Profitum, Expertise, verrückte Freaks, die genau einfach ja, mit Leidenschaft an ihrer Sache arbeiten und da kann man sich ruhig auch mal zusammentun und eine Menge gegenseitig voneinander lernen, weil ja, Wettbewerb ist vielleicht geschäftlich eine Sache, die irgendwie ja, in den Zeitungen oder auch einem gerne vorgemacht wird, ja, dass man irgendwie seinen Marktanteil sichern muss oder man steht in Konkurrenz mit jemandem. Ich finde eigentlich, das ist totaler Quatsch. Musik unterliegt keinem Wettbewerb. Deswegen sind Musikcontests ja auch totaler Bullshit. Und ich glaube, dass da alle am meisten von haben, wenn man sich da zusammentut. Kollektive.
Das
Kombinate.
Konglomerate.
Konglomerate.
Ne, wie heißt das? Natürlich, jeder versucht ja mal sein Ding natürlich durchzubekommen.
Ist auch vollkommen richtig.
Genau. Und am Ende glaube ich, das meine ich ja gerade off-mic schon, dass man immer Angst hat, wenn man sich irgendwie austauscht oder so, dass man was von sich preisgibt, was die andere Person nicht wissen sollte. Und das ist aber ein Denken, das kann man auch ablegen.
Ja, das ist ein Trugschluss, nehme ich nämlich auch. Gerade wenn wir darüber reden, wie zum Beispiel eine Messe zu machen. Mhm. So, klar, dann kommen da jetzt natürlich aus einer Richtung die ganzen Fachleute zusammen.
Ja.
Aber ich glaube, dass alle da mehr voneinander lernen können im Kollektiv, anstatt dass da irgendwie ein einzelner Konkurrenzdenken da eigentlich entsteht. Weil es macht dann am Ende sowieso, keine Ahnung, der eine arbeitet gerne mit mehr Akustikgitarren oder ist mehr der Holzfreak, der andere hat mehr Bock auf Elektronik oder hat da vielleicht seine Feinheiten. Hey, keine Ahnung, Dragan hat sich mal auf geile Inlays und verrückte Spray-Paint-Jobs da irgendwie spezialisiert und Lackierungen und so ist da einfach top-notch, was bei dem rauskommt.
Ja.
Also, jeder hat da natürlich sowieso seine Eigenheit und ich meine, dadurch, dass man natürlich auch sehr viel Zeit in seiner eigenen Werkstatt verbringt, machst du es ja am Ende dann doch so, wie du es selber für richtig hast. Und das soll ja auch jeder tun, weil ich meine, ist ja vollkommen richtig, klar. Aber auch mein Lieblingsgitarrenbauer hat vielleicht in dem Moment, wenn ich unbedingt bis morgen was repariert haben muss, auch vielleicht keine Zeit,
ja.
Hey, dann würde ich mich freuen, wenn er sagen kann, weißt du was, hör mal zu, hier gibt es auch den anderen Kollegen,
genau.
Das ist ein guter Kumpel von mir,
ja.
Der macht auch einen guten Job. Und dann ist das geil. Und dann hilft es sowohl der Kundschaft, und die geht dann nämlich auch zu beiden einfach.
Genau.
Und nicht immer nur zu dem einen oder zu dem anderen. Und das zahlt sich nämlich aus. Und da kann man nämlich auch auf jeden Fall gemeinsam immer halt für eine starke Szene sorgen. So. Weil das ist ja tatsächlich auch im Ruhrgebiet echt schwierig, wo man sich trifft. Gerade wenn die Kneipen zu sind oder wenn es keine Konzerte mehr gibt. Das war wirklich so ein Ding. Also ich musste echt immer lachen, dass ich, egal wo ich war, ich habe immer jemanden irgendwo getroffen auf Konzerten oder Events, den ich von woanders her kannte. Und klar, das vermisse ich natürlich auch und das hat auch halt für eine Szenezusammenhalt gesorgt so. Und nicht jeder kann immer halt nur bei sich in seiner eigenen Werkstatt rumbrödeln, das wird natürlich auch mal langweilig so.
Klar.
Zumal auch nicht jeder eine Werkstatt hat. Also ich meine, weißt du, ich habe auch irgendwie Studio-Equipment, keine Ahnung, in Zehntausende von Euros in irgendwie Equipment reingesteckt und es steht bei mir rum. Und aber kannst auch gar nicht so richtig teilen unbedingt. Ich muss mir das auch richtig aussuchen, dass ich hingehe. Mir ein Studio mieten, dann gehe ich da hin und da kann ich mal arbeiten. So, das habe ich zum Beispiel jetzt auch irgendwie, habe ich jetzt auch die Leerlaufzeit jetzt hier so genutzt, um mal einfach mich künstlerisch selber wieder ein bisschen mehr betätigt und auch mal vor 2 Wochen war ich mal im Studio und habe da mit dem befreundeten Schlagzeuger aus Krefeld mal eine eigene Sample-Session, Sample-Sounds, weil, keine Ahnung, wenn ich mache halt ein bisschen elektronische Musik und alle Sounds, die in diesen ganzen Machines drauf sind, sind dann einfach Standard-Presets. Mhm. Nichts ist langweiliger als das. So, und dann haben wir einfach mal unsere eigenen Samples aufgenommen. So, und dazu geht man halt auch wieder in ein Studio und dann hängt man mit dem wieder rum. Und das fehlt halt auch. Normalerweise treffe ich die halt immer auf irgendwelchen Konzerten, man trifft sich da und man muss sich halt jetzt alles gerade irgendwie so ein bisschen vornehmen, so. Voll. Aber deswegen ist auch ein Podcast auch eine geile Plattform.
Ja, weil der Aufwand ist auch sehr gering, das zu machen. Wir müssen ja nur quatschen. Das ist ja toll daran.
Reicht.
Ey, total.
Ja, voll, klar. Also wer es bis jetzt durchgehalten hat, Hut ab, auf jeden Fall.
Na, natürlich.
Heftiges also Wortgefecht auf jeden Fall schon
am Start. Die Zuhörerzahl wird immer größer.
Ja, Mann.
Das ist... Und es kommen ja auch immer mehr Leute, das ist ja auch cool. Also das...
Ich hatte vorhin noch, du hast noch vorhin was gesagt, als wir gerade eine Zigarettenpause gemacht haben, wo ich meinte, ach, lass uns da gleich mal drüber quatschen. Über Equipment loswerden wieder. Weil du hast gesagt, du hast es zum Beispiel hingekriegt, dich von Sachen auch wieder zu trennen.
Ja.
Und mir fällt das schwer. Also ich muss sagen, ich dachte nicht von mir, dass ich ein Sammler bin, weil ich habe gar keine große Ambition, Dinge anzusammeln. Aber ich stelle fest, dass ich halt einfach auch nicht derjenige bin, der was verkauft. Also sammle ich automatisch Dinge an. Es häuft sich auch. Also ich habe bestimmt 14 Gitarren und Bässe.
Das ist nicht wenig.
Die kann ich auch nicht alle gleichzeitig spielen, das ist mir total klar. Hatte aber auch den Grund, weil ich habe eine Band in Düsseldorf, dann hatte ich mal ein Bandprojekt in Berlin, dann habe ich mal eins jetzt irgendwie in Krefeld. Also ich habe auch nicht immer alle meine Gitarren bei mir. Mhm. Ich muss tatsächlich mal wieder in den Proberaum dann nach Düsseldorf fahren und die da rausholen. Das ist leider ein bisschen am Arsch der Welt, aber da hängt eben halt meine andere Junior, meine Tele nämlich noch drin. Ja. Die will ich eigentlich unbedingt mal wieder da bei mir haben. Aber natürlich ging es irgendwie schon auch, dass ich noch mit den anderen 10 Gitarren noch mal arbeiten kann. Ja. Aber es wäre auch schade, wenn die da einfach nur rumstehen. Die Instrumente wollen ja auch gespielt werden. Aber das mit dem Loswerden, hast du das an Freunde verkauft? Oder keine Ahnung, fällt dir das schwer, sich von Sachen zu trennen, auch wenn du die gerne magst?
Nee, also vielleicht in dem Augenblick, dann, wenn ich so dann los bin, denke ich so, ach ja, aber ich vermisse die Dinger nicht. Ich hatte so eine James Tyler Rastaschmer gehabt und das ist eigentlich auch so vom Preis so eine Zahnarztgitarre gewesen. Nicht vom Look vielleicht, aber vom Preis.
Was war das für eine?
Strat. In der Rasteroptik, Maple Neck.
Achso, die Rasteroptik.
Genau. Ja, und die habe ich für ein paar Shows gespielt und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, du spielst die relativ wenig. Ich werde nicht mit der warm. Aber dann hatte ich mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, das ist so eine Gitarre, von der wollte ich, glaube ich, immer nur träumen. Und in dem Augenblick, als ich die hatte, war ich so, Also.
Sehr komisch, denn das ist halt eigentlich auch was Dekadentes eigentlich.
Ja, total.
Man träumt ganz oft von Erfüllung und von Gegenständen und dann hat man sie. Und dann war der Kaufrausch eigentlich schon das größere Erlebnis, eigentlich, als es dann am Ende zu besitzen. Das ist genauso, wenn man wartet Ewigkeiten auf ein Paket, dann ist es da und dann hat man nicht mal die Muße, es aufzumachen.
Nee, also ey, ich habe das manchmal, ich bestelle mir Klamotten und dann freue ich mich mehr darauf, bis die dann da sind. Und dann liegt das Paket da und ich denke so, ach, muss jetzt noch, ist nicht so notwendig.
Ist komisch. Ich glaube, man ist da auf jeden Fall, ein kritisches Konsumverhalten.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Und es unterliegt einer gewissen Dekadenz, keine Frage.
Ey, hier ist das natürlich so, jetzt nochmal auf dieses Gitarrending zurückzukommen. Ich habe die ja dann verkloppt für den gleichen Preis, wie ich die eingekauft habe. Und ich habe...
Da hatte das ja fast schon wieder was wieder bei Aktien, in der Wertehaltung.
Erstmal das. Und ich habe irgendwann gemerkt, so, weil ich die Summe nicht gespielt habe, dass ich dann gemerkt habe, ey, jetzt will ich auch nicht mal, dass eine Macke da dran kommt. Weil ich dann, dann werde ich so...
Vorsichtig.
Genau, vorsichtig. Und dann hangen die nur an der Wand. Und dann habe ich die bei Reverb inseriert. Und dann hat die irgendein Typ aus Stuttgart gekauft. Das war natürlich dann auch so, wenn du dann höhere Preise die Gitarren halt verkaufst, dann musst du natürlich dann auch mehr, ne, die anpreisen. Und dann werden die Leute ein bisschen picky und so weiter und so fort. Und die Story ist eigentlich ganz geil, weil der Typ hat die dann gekauft und ein halbes Jahr später landet die Gitarre wieder in Essen, weil der Typ von der gleichen Marke ein anderes Modell haben wollte und der Lars hat sich quasi von dem Hersteller, das war so eine auf 25 Stück limitierte Strat, die er rausgebracht hat, hat er eine bekommen und die wollte dann der Typ aus Stuttgart haben und hat dann dafür meine, die ich ihm verkauft habe, drüben in Zahlung gegeben.
Das ist doch ein Witz.
Wahnsinn, ne? Und die kam
ungelogen... Zieh original die gleiche Adresse wieder zurück.
Genau. Und die kam ungelogen genauso in dem Zustand, wie ich die dem verkauft habe. Mit den gleichen Seiten drauf. Der hat die zweimal auf der Couch gespielt und dann wieder ein Case zurückgepackt. Ja. Und dann hang die da und habe ich kurz überlegt, ob ich die wieder zurückkaufe. Und dann habe ich einfach gedacht, ey, was war das? Nein, die ist, also ich habe natürlich jetzt im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen Gas aufbekommen. Ich habe auch ein paar Sachen, wo ich Bock drauf hätte, die wieder...
Was denn? Was kitzelt da gerade so bei dir?
Jazzmaster.
Ah, okay.
Ganz geil, ja.
Ist das wieder ein Thema, wo du sagst, das ist, könntest du den Trend unterschreiben, dass eine Jazzmaster...
100%ig.
Wirklich?
Ja, es ist ein Trend, definitiv. Also eine Jazzmaster ist natürlich auch, ganz ehrlich, noch als ich in Gitarre so eingestiegen bin, ist eine Jazzmaster, glaube ich, immer noch eine der, nennen wir das mal, totale Vintage-Gitarre gewesen, mit vielleicht viel zu vielen Reglern und Knöpfen.
Voll.
Und ich sag mal, die ist aber eine richtige Indie- und Hipster-Gitarre.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne das eigentlich nur aus dieser Pitchfork-Band-Indie-Ecke und auch Pixies und so auch die Grungies aus den 90s und so ein bisschen Avantgarde-Rock-Ding.
Die ist ganz so offset.
Aber eigentlich, muss ich sagen, hat die halt auch einen geilen, also, die sind halt super aggressiver Sound.
Ja, genau.
Drahtig, also das ist für mich der Inbegriff von drahtig.
Ja.
Da würde ich in der Tele würde ich sogar nicht mal als drahtig beschreiben. Ja. Da ist eine Jazzmaster, also da wirklich, der hat so einen Sound, da stellen sich bei mir Nackenhaare auf, aber im Geilen.
Ey, es kommt ja, also ich würde sie wahrscheinlich jetzt auch nicht, ich habe bei einem Auge, eigentlich ist das auch noch nicht mal eine Jazzmaster, eigentlich ist das eine Jaguar.
Mhm.
So,
weil ja, den Unterschied habe ich noch nicht so richtig ganz kapiert, muss ich ehrlich sagen. Also verstehe
die,
schon.
Die klassische Jazzmaster hat in der Regel, also die Korpusform ist ziemlich gleich. Die klassische Jazzmaster hat eigentlich P90 Pickups, diese fetten Soapers, dann hinten der Trem noch drin.
Richtig.
Das brauche ich alles nicht. Ich will die mit einer Tune-O-Matic haben und die hat eine andere Schaltung. Dann gibt es noch eine Mustang.
Ja.
Es gibt noch eine Mustang, genau. Und die ist wesentlich kleiner. Das ist eine recht kleinere Jazzmaster vor. Das
ist eigentlich witzig, weil der Mustang ist ja eigentlich so ein großes, wildes Pferd und sind dann aber bei den Bässen auch immer die Shortscales schon gewesen,
bei
der Gitarre auch.
Also Jaguar und Jazzmaster sind von der Korpusform ziemlich gleich. Der Mustang ist wesentlich kleiner, hat glaube ich auch nur zwei Single Coils, wenn mich nicht alles täuscht. Und Kurt Cobain hat ja zum Beispiel den Mix aus beiden gehabt. Der hat die Jackstan gehabt. Ein Mix aus Mustang und Jaguar hat er sich extra bauen lassen. Oder Jaguar und Mustang. Genau.
Hey, ja, das ist auch immer so ein Ding, weißt du? Ich meine, weil wir schon gesagt haben, genau, okay, Gitarren sprechen uns optisch an, dann spricht man sich auch soundtechnisch, ist ja auch so eine Sache. Ja, zum Beispiel, wollte schon immer eine Junior haben, weil das für meinen Sound in der Band wichtig war. Ja. Dann hatte ich eine andere Band gehabt, da brauchte ich einen anderen Sound, also brauchte ich tatsächlich eine neue Gitarre. Ich hätte das mit dem P90 nicht hingekriegt.
Ja.
Und jetzt auch noch so eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, weil du gerade meintest, bei der Jazzmaster, Tremolo möchte ich nicht, zu viele Knöpfe mag ich auch nicht. Wow, was fasziniert eigentlich an einem Modell, wo dann eigentlich auch technische Sachen da drin sind, wie Tremolo Vibrato und Pickup-Wahlschalter und Add-ons, was auch immer noch gibt, riesen viele Knöpfe, Potis und so ein Scheiß, die man dann alle gar nicht möchte. Ja. Also ganz interessant, was ist dann die Essenz eigentlich dann von dem Modell?
Weil mich macht die Haptik so ein bisschen an und Haptik, dann auch.
Wieder hatten wir doch vorhin.
Ja, natürlich, so die Haptik. Und ich muss aber gestehen, dann habe ich so, also ich habe mir, es gibt so eine, das ist eine Fender Made in Japan, die kriegst du sogar relativ günstig geschossen.
Ja.
Und so wie die jetzt gerade ist, würde ich erstmal sagen, ich würde mir die kaufen und pass auf, dann würde ich die erstmal komplett auseinandernehmen.
Geil.
Ich würde erstmal Bünde alle runter machen, weil die
natürlich. Direkt ins Herz.
Genau, direkt
die Bünde. Also
direkt die Bünde gegen fette Jumbo-Frags austauschen.
Ja.
Dann hat die ganze Schaltung, die die hat, weg, brauche ich nicht, sondern ich würde mir einen Picker selber anfertigen, die einfach nur einen Toggle-Switch hat, ein Volume, fertig. So, und dann. Finde ich das natürlich geil, weil die hat einfach nur Three-Tone Sunburst. Eigentlich ist das nicht ganz so meine Farbe, aber dann so ein rotes Tortoise-Picker da drüber. Ja. Weiße Hammerkader rein und ich denke mir, alles klar, genauso will ich das haben. Und das kickt mich natürlich dann ein bisschen, weil dann habe ich da genug auch reingesteckt und dann pimpe ich die, also ist ja noch nicht mal pimpen, sondern eigentlich ziehst du die komplett einmal auf links um die dann einmal so zu machen, wie du die haben möchtest.
Geil.
Und da habe ich Bock drauf.
Da, ja, witzig, voll.
Weil so wie die steht und liegt, will ich das nicht.
Ja, will ich das schon. Ich denke auch schon immer öfters drüber nach. Und ich hatte gestern auch so ein Kundengespräch mit jemandem, der hat mich nach Pickups gefragt. Und dann bin ich so, oh Mann, wo soll ich denn da anfangen? Das ist aber echt ein Talk. Ich meine, das ist dann schwierig genug, Wein zu erklären, wie Wein schmeckt. Das ist aber so ähnlich ist es mit Pickups.
Ist immer subjektiv.
Wie soll ich denn da eine Empfehlung? Also ich hatte keine Ahnung, was der für Musik macht. Ja. So, der hat es mir so halbwegs erklärt. Okay, aber ich habe tatsächlich auch, ganz oft, wenn ich ein Gitarrenmodell sehe, denke ich so, ja, irgendwie spricht mich das an, warum auch immer, ja, und dann bin ich jetzt auch heiß. Aber dann denke ich auch schon drüber nach, ja, aber okay, da würde ich auf jeden Fall schon mal den Switch rausbauen und dann den Poti und so. Also ich meine, wer benutzt auch heutzutage wirklich den Ton-Poti? Ich muss sagen, seitdem ich meine super teure Junior habe, weiß ich, wie ein Ton-Poti klingen kann,
ja,
mit dem richtigen
Cap da drin.
Genau, mit dem richtigen Kondensator. Und das haben auch meine anderen beiden auch nicht diese Qualität geschafft. Und ich habe das teilweise auch gerade bei Bässen oder sowas, habe ich dann einfach abgelötet. Ja. Da gehe ich direkt manchmal, eigentlich finde ich es immer Killswitch-mäßig noch am coolsten. Pickup, Killswitch, Output.
Ja.
Jackout. Was soll ich denn da noch? Ein Poti? Der kratzt, der Ding. Gut. Beim Bass habe ich das teilweise auch so, dann spiele ich manchmal so Tremolo-Effekte. So baum, 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 baum. Mache ich den anderen aus. Aber ey, bei Gitarren an, aus.
Ja.
Im seltensten Falle dreht man mal rum. So. Also ich meine, okay, kommt auf die Spielweise drauf an. Manche Leute machen das ja wirklich. Strat-Spieler kenne ich ja auch. Die haben teilweise manchmal ja einen Finger immer an diesem Volumen-Poti. Finde ich auch faszinierend. Wie die manchmal einfach damit singen und spielen und so dynamisch und sowas. Aber der meisten halt, gerade auch in, weißt du, in Punkrock-Bands oder in Metal-Bands, Rock-Bands, wo es auf die Bühne geht und willst loslegen und nicht immer nochmal alle Einstellungen kontrollieren. Und ich meine, ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du so Konzertvideos guckst, dass das bei Musikern das absolut automatismusmäßig abläuft? Du gehst auf die Bühne, nimmst deine Gitarre, kriegst sie umgedreht und gehst direkt an die Controls und drehst erstmal alles so auf.
Genau, mach ich auch.
Das ist, ja, mach ich immer, sofort. Ja. Bin ich da hands-on.
Ja.
Und das ist auch weird, wenn es dann auf einmal nicht da ist.
Ja.
Aber ich habe auch eine Gitarre, da habe ich das halt auch, da habe ich direkt hier meine andere Junior, da habe ich nämlich so ein Lolla Split Pick Mini Humbucker eingebaut.
Cool.
Und dann habe ich dann halt einfach statt dem Tonpoti einfach ein
Toggle, oder?
On-Off-Switch
gemacht. Achso, ein Mini-Switch, oder? Hm?
Der dann halt einfach zwischen Single Coil und Humbucker halt hin und her schalten
kann. Ja, aber sonst das Ding an, oder was? Oder?
Ja, genau.
Hammer.
Was soll denn sonst noch damit passieren? Ich meine, ich will doch nicht mal nie, dass es passiert, dass das Ding ausgeht. Und am Ende, wie oft ist das auch schon passiert? Du spielst eine Show, du schwitzt, Schweiß läuft irgendwie in die Elektronik mit rein, das Ding fängt an zu krachen, was auch immer, oder
Ja, aber ganz ehrlich, da musst du erstmal hinkommen, also da musst du hinkommen, und das sagst du ja deswegen, weil du das funktional einfach weißt, ich brauche das nicht.
Richtig.
Aber der, ich sag mal, Otto-Normal-Typ oder Otto-Normal-Mädel, die Bock auf eine Gitarre haben, sagen erstmal auf den ersten Blick so, oh, eine Gitarre oder Volume-Poti, das sieht irgendwie komisch aus. Auch wenn du gar nicht brauchst, du willst das haben. Das ist einfach so.
Ja, ja.
Ich also kann
hier hängt ja auch eine an der Wand, da ist ja auch nichts anderes dran. Das ist ja eigentlich genial.
Genau. So
nee, aber du meintest ja gerade, weißt du, ein Jazzmaster bin ich geil, aber kein Tremolo, keine Ahnung, weg mit diesen Phase-Reverse-Switches und so. Das war das doch echt kompliziert. Ich meine, das zu servicen nervt total. Weißt du, was auch ganz krass ist? Dass zum Beispiel bei den ganzen Linkshänder-Gitarren, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, dass da immer mal wieder kommt der Hersteller selber auf die Idee, ah ja, das stimmt, ist ein Linkshänder, dann muss die Drehrichtung vom Poti ja auch andersrum machen.
Richtig, muss ja auch andersrum lösen.
Nein, das ist totaler Bullshit.
Warum?
Kein Mensch macht das. Kein Linkshänder der Welt dreht die andersrum
auf. Aber
die drehen
alle immer. Das
ist wie bei einer Flasche. Du drehst einfach in die Richtung immer auf, in die Richtung zu. Das ist auch, wenn du die, weil ich meine, das die meisten Linkshänder haben mit der Rechtshänder-Gitarre angefangen.
Aber ich kenne Linkshänder, die nutzen das andersrum.
Wow. Wirklich? Dann sollte man das lieber für die machen, weil mein Hauptjob bei den Hosen ist es, wenn eine neue Gitarre ankommt, dreh ich die scheiß Drehrichtung bei Potis wieder. Und wenn du jetzt zum Beispiel so eine Gretsch hast, die ist eben halt nicht nur irgendwie jeweils zwei Volumen-Potis, zwei Ton-Potis, sondern auch noch diesen Master-Poti in der halbakustischen vorne im Korpus hast, glaubst du, wie lange das dauert, da mal die Drehrichtung bei diesen Potis zu ändern? Und dann sind die einen sind ja dann noch logarithmisch oder die anderen dann linear. Okay, das ist ja meistens nicht das Schlimme. Aber du musst halt dann halt auch bei gerade beim Tonpot halt den Cap auch wieder umlöten. Und dann ist dann das. Und die anderen führen den halt am Potentiometer direkt auf die Masse von sich selbst. Bei dem anderen geht es aber dann durch den Mittelpin durch auf die von dem Volumenpoti wieder dadurch. Was ich mir da zusammengelötet habe, schon rumgeschraubt und geflucht und gekotzt und rumprobiert und ach scheiße, schon wieder andersrum, das geht nicht. Also so viel zu Gitarrenmods. Finde ich auch mal geil. Deswegen, warum kauft man sich Gitarren, wenn man die komplett umbauen lässt? Oder andersrum gefragt, warum wird so viel Kram eingebaut, den man eigentlich nicht braucht? Warum ist in jeder Gitarre noch dieser Tonpoti drin? Wer, also traditionell verstehe ich das. Genau. Dass du dich halt rhythmusgitarrentechnisch in den Hintergrund setzen kannst. Du hast einen Lead-Part, du spielst dich nach vorne dadurch. Das macht einen Volumenpoti. Aber im meisten Rock-Pop-Kontext an-aus.
Ja, also... Ich
und deswegen auch Usability. Und da, ich meine, das ist ja auch eine eine Soundqualität, die dadurch natürlich ganz gerne auch durch minderwertige Bauteile ja auch dann minimiert wird. Ich meine, was denn, was und wie das halt, wie anders das klingt, wenn da der Pickup mal direkt auf die Output-Buchse geht.
Ganz ehrlich, ne, eins meiner, also, weil ich...
Das sind alles Widerstände.
Nein, pass auf, wo ich, weil das Game-Changer ist, aber was ich den Leuten ganz oft sage, ist, das Geiste, können wir gerne mal auf die Junior zurückkommen, ist einfach, umso wenig Widerstände oder Bauteile du hast, wo das Signal durchgejagt wird. Ne? Also nehmen wir Pickup, geht direkt, vielleicht nur auf die Buchse.
Ja.
So, aber was ja, es gibt ja manche Gitarren, die haben da mit so einem sogenannten Blower Switch. Du drückst das Ding rein und da wird einmal immer der Stehpickup komplett aus dem Weg rausgenommen, vom Switch weg, vom Volume weg, vom Ton weg und wird direkt auf die Buchse geleitet. Ey, der Effekt ist so krass, das ist, wenn du da drauf drückst, als ob du einen Booster anmachen würdest, weil du merkst, wie viel Sound dir verloren geht. So, und ich sag den Leuten auch ganz oft, ganz ehrlich, gebe ich dir völlig recht, aus soundtechnischer Sicht, wenn du das meiste an Sound haben möchtest, dann Pickup direkt auf die Buchse, fertig.
Das
wirklich, unterschreibe ich.
So viel zu der Frage von dem Typ nämlich gestern, ja, was soll ich denn da für Pickups einbauen? Und dann habe ich gesagt, so, wo soll ich denn da jetzt anfangen? Ganz ehrlich, wenn du jetzt mal einen Pickup mal wirklich hören möchtest, dann bau den ganzen Scheiß raus. Klar, also vom elektrischen Schaltplan. Ein Filter ist ja wirklich nichts Schwieriges. Ja. Das ist einfach ein Kondensator und ein Widerstand irgendwie. Der eine parallel, der andere in der Serie. So, und dann, wenn man das halt minimiert und jedes Bauteil ist natürlich mal ein Widerstand, so ist, hat das natürlich eine filternde Wirkung. Und das natürlich. Ist echt krass, weil so ein Headroom, an Dynamik nochmal rausholen kann von der Gitarre. Weil ganz ehrlich, ich habe auch schon so ganz oft gesagt, ey, alles, was da nicht rein muss, raus damit. Gerade wenn du so Workhorses hast, die du wirklich nur live spielst.
Aber hier muss ich, das will ich dir nur sagen, das Ding ist, ich gebe dir, ey, zu 100% auf soundtechnischer Sicht recht, ne? Du spielst aber live und nicht jeder spielt live. Also wenn du der...
Klar, deswegen, aber weißt du, bei vielen Bands zum Beispiel, wenn die live spielen und auch bei vielen Mittelklasse-Bands, kleinen Bands, so, da sind halt die Probleme, die hat jeder und zwar... Irgendwo ist ein Kurzschluss in deiner Kette zwischen Gitarre, Kabel, Pedalboard, Amp. Also weißt du, der typische klassische Stadtfest-Gig scheitert auch immer ganz gerne mal daran, dass halt ein Bauteil, egal ob das Netzteil von deinem Lieblingseffektgerät oder was auch ein Patchkabel, irgendwo, also Kontaktfehler. Genau. Deswegen meine ich, je weniger Kontakte, desto besser. Und wenn du da halt eine sichere Bank eingehen willst, auch bei der Gitarre, fängt es halt an. Also nichts ist geiler, als die Gitarre mit einem Kabel in den Amp zu stecken. Und das mal aufzudrehen. Das habe ich auch mal zum Beispiel im Vergleich mit einem Camper zum Beispiel. Mhm. Macht das auch richtig viel Sinn, weil man dann merkt, okay, wo geht Headroom eigentlich flöten? Ja. Wo ist die Dynamik? Wo wird die eingebüßt? Und ein Pickup einfach, dieser elektromagnetische Übertragung von so einem schwingenden Scheißdraht auf einen Magnet, der so einen Millivoltstrom erzeugt, hat einfach da doch nochmal einen krasseren Ausschlag und eine größere Dynamik. Wenn du halt diese Bauteile dazwischen ausnimmst. Also so viel dazu, hey, die Gitarre sieht aber geil aus, aber da würde ich erstmal alles rausbauen. Oder ja, vielleicht ist das sogar, könnte man sagen, ich würde den Trend unterschreiben, dass man einfach mal grundsätzlich Tonpotis nur auf, wenn man es überhaupt möchte, als Special reinnimmt. Ey. Spart euch die Kohle für diese Lötarbeit, für den beschissenen Drecksschaltungen, die immer irgendwo in so einem Korpus da rum durchgebohrt und verkabelt und auch schlecht. Was habe ich letztens, ich habe letztens einen geilen Hersteller, auch so ein, was war das denn? Da habe ich auch richtig gelacht, als ich die aufgemacht habe. Muss eigentlich mal auf meine Fotos gucken, ich mache immer so ein niederländischer Herr.
Haar-Gitars, kenne ich auch. Hm? War auch schon ein paar.
Noch nie so schlecht verlötete Elektrik gesehen. I'm sorry. Auch linkshändermäßig gedacht, muss ja alles andersrum sein. Ja, aber wie gesagt.
Der macht da auch so Strat Relic, meine ich auch, glaube ich.
Ja, von Relic und hat eigentlich geil, hat so eine Thin Line, eigentlich Telestyle, genau mit so einem F-Loch auch.
Ja.
Ultra leicht. wow, du denkst eigentlich eher, die hebt dich, als du die. So. Ja. Und aber Elektronik dachte ich mir auch so, boah, das ist ja wirklich, also, ach bitte, das war jetzt wirklich proletarisch verlötet. Das,
aber die kosten auch nicht wenig, die Dinger,
meine ich. Ne? Das ist Custom-Scheiß.
Ja,
das
am Ende.
Ja, aber ich meine, wenn das dann teuer ist, dass dann der Lack ein bisschen abgeplatzt aussieht, gerelickt ist, so.
Ja,
da muss man aber wenigstens schon mal die Grundskills.
Wollte ich gerade sagen, also finde ich auch, gebe ich dir völlig recht. Ich sag dir, also, das ist ja, umso länger ich immer darüber manchmal auch laber, umso mehr kickt ich mir natürlich auch, wenn die Zeit halt irgendwann zulässt, auch zu sagen, ey, weißt du was, bau jetzt mal deine eigenen Scheißinstrumente. Und ich sag dir, eins werde ich dir sagen, bei meinen Fun wirst du niemals einen Turmpony finden. Das werde ich nicht einmal.
Cool,
also,
guter Approach.
Also, das ist wirklich so, also ich werde jetzt auch dann, natürlich machst du die Kopie von der Kopie, aber nur weil alle zwei Turmpolis bei einer Strat oder eins bei einer Tele haben, es wird kein Turmpoli passieren. Das wird nicht passieren.
Sag mal, was sind deine Lieblingsmechaniken? Weil zum Beispiel Hipshot. Ein Fachpunkt bei mir ist auch immer Stimmstabilität und ja. Ganz oft ja, wenn du, was ja auch viele junge Musiker oder sowas, als eine der ersten Sachen, wenn ich mit Bands zusammenarbeite, ist auch immer, frage ich die Gitarristen, wie stimmst du?
Ja.
Stimmst du von oben nach unten,
jo.
Von unten nach oben,
jo.
Pendelst du dich irgendwo ein und dann gibt es halt einfach Gitarren, die haben halt so einen Leerlauf, gerade wenn die Schnecke die übertragen, wenn die da so ein bisschen Spiel hat.
Ja, genau.
Und ich meine zum Beispiel Schaller ist ja zum Beispiel auch ja seit Ewigkeiten echt ein geschätzter Gast, also auch stellt ja auch für andere Hersteller her, auf meinem neuen alten 72er Gibson Bass sind auch Schaller-Mechanik.
Ja, Sir, haben die auf und so was.
Ja, aber ich hatte Menge. Auch einfach mal Dinger drin, die hatten halt so viel Leerlauf, gerade bei der G-Seite, weißt du, oh, schwierigstes,
ja, weil passiert
echt ein Tanz auf dem Vulkan, die G-Seite hat irgendwie fast eine Achtelumdrehung Spiel.
Ja.
Wie kann das sein? Was sind deine Lieblingsmechaniken?
Also die...
Oder wo sagst du, wenn du schon sagst, wenn ich Gitarren bauen würde, dann würde ich da keinen Turmpoti reinbauen. So, was für Mechaniken würdest du da reinbauen?
Also ich glaube, ich würde definitiv Hipshot nehmen. Ich finde Hipshot mega geil. Was ich bei Hipshot cool finde, ist, ich finde die Übersetzung total cool.
Weißt du das Verhältnis zum Beispiel? Ist das irgendwas? Oder sag mal 8 zu 1? Oder haben die so 16 zu 1?
Ja,
wie heißt das?
Boah, da müsste ich selber gerade nachschauen.
Aber das ist kein Faktor, der bei dir irgendeine Relevanz hat. Ja?
Erstmal nicht, aber da komme ich gleich zu.
Ja.
Ich glaube, wenn es um die Übersetzung, nur die Übersetzung geht, ne? Nehmen wir jetzt mal Gitarrenübersetzung raus, dann würde ich mich mit Herstellern von Benjo-Mechaniken zusammensetzen, weil Benjo-Mechaniken haben Planetengetriebe und die Übersetzung. Also ganz ehrlich, ich habe hier ein Benjo vom H-Man letztens gehabt, was ich eingestellt habe. Und dann habe ich an der Mechanik gedreht. Und also ich habe noch nie so ein Gefühl gehabt. Ich dachte,
du hast das gemacht, was du wolltest.
Was ist das denn? Ey, die Übersetzung ist wirklich so, du drehst am Flügel und es passiert sofort was.
Ja, siehst du, und der Setzer kann man
jetzt... Ist das geil
einfach. Und auf einmal kann man nach 60 Jahren E-Gitarre doch nochmal was dran verbessern.
Ich habe sofort, ich dachte so, also ich hab bis heute nicht verstanden, warum... Deswegen, ich spreche jetzt nur, wenn du mich jetzt nach Gitarrenmechaniken fragst, nehme ich dann alles in Kauf, dass die Übersetzung natürlich, egal wie geil die das machen, aber natürlich stimmt die nicht. Weil du hast immer irgendwas, was nicht funktioniert. Beim Benjo, und das verstehe ich nicht, warum das nicht bei der Gitarre gemacht wird, ist das so, obwohl ich letztens irgendwas gelesen habe, ich glaube, das war... wie heißt das? GraphTech haben, glaube ich, auch jetzt Mechaniken draußen, die andere Zahnradgrößen haben, die eine andere Übersetzung haben, die angepasst sind auf die jeweilige Seite, die gestimmt werden muss. Aber ich glaube, ich würde gucken, okay, wer macht geile Benjo-Mechaniken? Und dann würde ich sagen, ich will das für eine Gitarre haben. Weil die Übersetzung ist, es geht nicht geiler. Wahnsinn. Wirklich cool.
Mega. Es ist ein großer Schwachpunkt auch. Und es gibt auch, also es ist so unterschiedlich, teilweise, gerade auch bei Stimmmechaniken, also ich glaube, das ist das, was ich am meisten auch bei Gitarren ausgetauscht hatte. Auch komfortmäßig. Ich meine, ist ja auch nicht günstig. Mal so einen ganzen so 3L-3R-Satz irgendwie mal, kann ja auch mal 120 Euro
kosten. Wollte ich gerade sagen, also meistens 100 bis 120 Euro.
Genau. Und von Drittherstellern oder was auch immer. Da muss ich auch sagen, da machen halt auch Goto einfach nach wie vor einen stabilen Job so.
Hätte ich auch gesagt, genau.
Teilweise sind halt auch echt von den Schaller auch, hat mir ein bisschen leid getan, aber ich hatte gerade bei Nick Huber mit denen viel Draht so.
Ja.
Habe ich auch gesagt, ich habe regelmäßig Probleme mit diesen Mechaniken.
Ja.
Die haben einen Leerlauf, das kann nicht sein.
Nee, du kriegst die auch ja nicht gängiger. Du kannst ja so ein bisschen versuchen, aber es geht nicht.
Das
kriegst du den Flügel nochmal eingestellt, das war's.
Ja, und da hat er halt auch gesagt, ja, kann sein, dass wir tatsächlich einfach als Marke davon weggehen, weil ihr euch da auch mit beschwert. Und das stimmt, das ist irgendwie Mir ist aufgefallen, dass das kein Zeichen ist. Und das ist mir so, ja krass, Mann, weil das ist, also, abgesehen mal davon, haben wir ja schon festgestellt, Hardware ist wichtig, Winkel sind, können wichtig sein, wow, Halswinkel, Krümmung, was man alles noch für Faktoren. Wie gesagt, es gibt eine Million Möglichkeiten, eine Gitarre einzustellen. Aber gerade beim Stimmen ist halt einfach ein Vorgang, das machst du dauernd. Du machst nicht dauernd irgendwie die Seitenhöhe, die Action und den Hals stellst du auch nicht dauernd ein, aber du drehst im Bestfall jeden Tag an dem scheiß Stimmwirbel rum.
Ja. Ich muss gerade, ich überlege gerade, ich habe gerade bei den Bendo-Seiten, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob das Planetengetriebe ist. Es kann sein, dass der Begriff
anders ist. Was ist das für ein Prinzip Planetengetriebe? Erklär das nochmal kurz.
Wenn ich dir das, dann kann ich glaube ich.
Weil das eine, ja. Also normale funktionieren ja über eine Schnecke und ja. Über das Zahnrad.
Ich glaube, dass das Zahnrad einfach noch viel feiner letztendlich ist, dass wirklich sofort was bei der Übertragung passiert.
Ja.
Aber.
Ja, das meine ich ihm halt auch. Und ich denke, weißt du, dadurch, dass es ja auch ein mechanisches Ding halt ist.
Ja, genau. Das, ja, oder auch, das nennt
sich. Ja, lies mal die Definition.
Umlaufrädergetriebe. Oder Planetengetriebe ist richtig. Sind Zahnrad- oder Reibradgetriebe, die neben gestellfesten Wellen auch Achsen besitzen, die auf Kreisbahnen im Gestell umlaufen. Guck mal, das ist doch eigentlich ganz anschaulich.
Ja, das Bild musst du auf jeden Fall mitposten.
Ja.
Das ist dieses Atomzeichen.
Genau, und das passiert eigentlich, also das genau das meint, da trifft viel mehr aufeinander, als wenn du jetzt, du hast ja letztendlich ja nur Welle bei einer Mechanik,
ja.
Trifft auf, wie heißt das, trifft auf Zahnrad und mehr passiert ja jetzt
auch. Ja, ja. Nicht. Und du hast natürlich auch das Spiel durch Abnutzung und durch, weißt du, ich meine, du hast ja immer auch irgendwie... klar ist da mal ein Öl drin, damit es ein bisschen schmiert.
Ja.
Dann hat, das zieht aber auch immer irgendwie ein bisschen den Schmodder, den Dreck aus dem Koffer oder aus dem.
Hier, guck dir mal, so sieht eine Benjo-Mechanik schon aus. Und du siehst ja schon hier, wenn man sich den Aufbau schon anguckt, natürlich passiert innen drin schon viel mehr, als es bei einer klassischen Gitarrenmechanik.
Ob das natürlich jetzt natürlich für, weißt du, für das Preisniveau von manchen Gitarren dann deren Margin vielleicht noch killen würde oder nicht, ist ja auch eine andere Frage.
Ich meine, die Optik natürlich muss natürlich dementsprechend anpassen. Benjo funktioniert natürlich so ein bisschen anders. Aber alleine für die Übersetzung ist das Wahnsinn.
Ey, ganz ehrlich, und ich würde mir da auch ein bisschen mehr Alternativen auch mal hier und da mal wünschen, weil es ist echt schwierig für gewisse Gitarren, weil zum Beispiel bei Strat, Fender oder Gibson, die ja natürlich unterschiedliche Bohrdurchmesser haben,
jo.
Das hat sich ja schon mittlerweile so ein bisschen angeglichen, ich glaube auf 11 mm oder irgendwie was das ist.
Warte,
bei den meisten Gitarren, wo die Windungen gut durchpassen. Dann geht es immer noch um die Höhe, das ist auch so ein Ding. Und dann ist auf jeden Fall, hatte ich auch schon mal den Fall, dass einfach, obwohl ich für eine Fender, ich meine, das war auch eine Tele, ja, hatte ich dann auch Ersatzmechaniken bekommen. Und dann waren halt einfach die Bohrlöcher für die kleinen Schrauben, ich glaube, ich einen halben Millimeter
so daneben versetzt,
oder einen Millimeter versetzt.
Ja, ja.
Und dann. Das hätte irgendwie gepasst, dann habe ich gesagt, aber nee, ganz ehrlich, ich will einfach in den Hals nicht zu viel Luft reinbohren.
Verständlich.
Weil erst machst du die Löcher größer, dann stimmt es immer nicht mehr nicht, dann sind die locker, dann sobald sich dann dieser Stimmwirbel auch noch irgendwie verdreht, dann hast du wieder einen negativen Effekt und nicht jeder passt da. Und ich meine, nicht jeder sitzt da korrekt und deswegen ist das so, also es ist wirklich ein Thema. Also ganz ehrlich, ich hatte da auch richtig viele Gespräche mit Herstellern und Gitarrenbauern über Service. Einfach weil das eine absolute Krux ist und es tut mir manchmal leid, dass die tollste Vintage oder auch die schönste neu gebaute Boutique-Gitarre einfach an den standardneuralgischen Punkten Schwächen hatte.
Ja.
Und dann ist halt dann natürlich so eine toll, top aussehende 6.000-Euro-Gitarre einfach leider gar nicht mehr so die erste Wahl.
Ja.
Und dann verschwindet die auf einmal so in der dritten Reihe und dann spielt man die vielleicht auch einfach ungerner deswegen.
Ja.
Weil das nervt auch einfach. Und dann merkst du halt auch so, ah Mann, ey, die bleibt dann nicht stabil. Und zum Beispiel gerade bei Kuddelbandhosen so ist das halt so, da sagt er, nö, dann rutscht die so nach hinten, obwohl es ein 1er Gerät ist, die super geil klingt. Und dann guckt er mich aber auch immer so an, so, ja, ich weiß auch nicht, was meinst du denn? Und dann weißt du, ich kann auch nur nochmal nachhaken und ob wir da nochmal, auf einmal fange ich schon selber an, diese Scheiße zu modden wieder und habe schon ein Gefühl dafür bekommen. was halt funktioniert und was nicht. Aber ich sehe da auch echt einen großen Schwachpunkt. Also das wäre ganz interessant, wenn es da halt einen neuen Trend geben würde, dass man sagt, okay.
Du kannst, also sagen wir so,
ich glaube. Komischerweise, Akustikgitarren haben ja selbes Prinzip, da ist es aber irgendwie stabiler, finde ich. Gerade bei Martins, weil du jetzt da gerade eine liegen hast, ist das irgendwie, habe ich nicht so eine große Problematik wie bei E-Gitarren. Also manchmal, Dinger sind wirklich zickig.
Hier, die sind von Martin selber, die können aber auch von Grover sein und werden dann auch ganz oft auch nur gelabelt. Die sind
alle meistens relativ schwergängig, ja, aber genau. Das ist ja eigentlich ein ist ja was Gutes, weil du willst ja gerade kein Spiel haben. Und manchmal habe ich mir schon überlegt, genauso wie beim Relicen von Hardware, dass man da ein bisschen Schmodder dran macht, das kann manchmal einfach auch nicht schaden.
Ach, natürlich nicht. Es geht ja auch relativ easy. Ich glaube, ey, natürlich muss ja immer noch die einzelne Zugkraft der Seiten natürlich noch so ein bisschen berücksichtigen. Ich glaube, ich weiß natürlich nicht.
Und vor allem auch, wie der Sattel gefeilt ist.
Ja, sowieso, klar. Also,
und ob der auch geloopt ist, also ob der da eine Nutsource drin hast oder nicht, oder ein bisschen Graphit oder was auch immer.
Der Klassiker ist ja, wenn die Seite dann sofort mal springen sollte oder du hörst schon so ein Knarren, dann läuft die im Sattel nicht rund. So, dann ist ja auch schon scheiße.
Winkel
so,
ist auch so eine Sache.
Ey, sowieso, genau.
Das ist der Grund, warum ich mir halt dann so Pfeilen tatsächlich von meinem Medium-Segment nochmal ins Profi-Segment gegangen bin, weil ich gerade D- und G-Seite. Da habe ich mir richtig schon einen abgefallen.
Also erkenne ich. Also ich glaube, D- und G-Seite sind die einzigen beiden, wo ich immer gerade sowieso Gibson-Style oder auch Martin-Style mit abgewinkelter Kopfplatte, die fressen sich rein.
Weil die aber auch die größten Winkel...
Die
gehen auseinander ab dem Sattel nach außen.
Genau.
Und deswegen habe ich ganz auch auf den... Manche Leute machen das ja auch... machst du das? Ich weiß nicht. Würde gerade bei so einer Les Paul zum Beispiel ist der Sattel ja relativ breit auch. Ja. Nicht so schmal wie so bei so einer Tele oder jetzt hier wieder bei der Ibanez, ist ja auch sehr schmal.
Jo.
Dass man die auch natürlich dann schon in die Shape, in die Richtung auch mitformen, dass die quasi wie so eine Kurve machen, wo die Seite dann auch hinläuft. So.
Ja, man darf es aber auch nicht zu viel machen natürlich so. Die muss ja trotzdem noch gut noch da drin laufen. Ich habe hier, habe ich heute fertig bekommen endlich vom Kunden, der hat eine, ich glaube, 79er Gibson The Paul, nicht Les Paul. Und die hat auch den Sattel, der da vorne drin war. Ich weiß nicht, ob der original war oder ob der mal gemacht worden ist. Die Seiten haben, also du musstest die wirklich rausziehen. So fest waren die drin so, ne? Und die waren wirklich die Seiten alle so gekehrt. So, und das ist zu much auch gewesen. Ja. Weil, so, das war dann auch kacke. Und klar, mit genügend Nutsource und sowas kriegt man das schon natürlich auch wieder alles gängig. Ich überlege so, bei Mechaniken ist da natürlich auch so, ey, ich meine, klar, Schaller ist, die Leute versuchen sich immer zu entwickeln und was besser zu machen. Ich kenne auch eine Company, die kennen die wenigsten nicht Schaller-Mechaniken, sondern Scheller. Das ist eigentlich ganz geil, dann hört sich immer wie eine Verarsche an.
Krass.
Und die machen hoch, also ich glaube, die machen Mechaniken ab einem Preissegment so von 400 Euro plus. So, also Wahnsinn. Auch gerade für Klassik, für Western-Gitarren und man kann sich mit denen aber auch hinsetzen und sagen, ey, ich habe die und die Idee und dann fertigen die für dich an. Und die sehen extrem geil aus. Muss man checken. Scheller-Mechaniken.
Okay.
Also. Das ist natürlich dann aber wahrscheinlich auch für einen anderen Sektor gedacht, so wenn du dann wirklich die Meistergitarre dann machst oder sowas und der Kunde oder die Kunde dann sagt so, ey, ich hätte gerne die Geistmechaniken, die du auf den Markt bekommen kannst und dann...
Aber ich finde, ich muss immer so lachen, ja, weil es halt einfach, weißt du, Gitarren ist... Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich noch ein ikonischeres Instrument gibt. Also das Klavier ist natürlich von seiner Tonalität und von seinem Umfang schon mal legendär. Aber ich finde, so eine Gitarre kommt relativ kurz danach. Erstens, von der Form, von der Haptik. Es sieht aus irgendeinem Grund immer cool aus. Ich mache jetzt gerade so ein bisschen Elektrokram mit Synthesizern und analogen Effekten oder auch vielen Gitarreneffekten zum Beispiel. Da hat ein Typ gemeint, wir wollten hier so ein Videokonzert machen, aber man sieht ja gar nicht, was ihr da eigentlich tut. Dann sage ich ja, fick dich, nur weil ich keine Gitarre umhabe, egal. Musste er wissen. So, jetzt hätte ich in der Gitarre auch noch irgendwie Telefontechnik drin, die schon 120 Jahre alt ist. Ja. Seitdem hat sich nichts geändert.
Ja.
Es ist halt einfach irgendwie ein Klinkenstecker und ein paar kleine Klingeldrähte, ein Widerstand, ein Kondensator und ein Magnet, eine Spule.
Ja. So.
Also nichts Neues. Wirklich rudimentäre Elektrotechnik. Und dann ist sowas wie Stimmmechaniken, hat sich halt einfach dann aber irgendwie auch nicht so richtig mitentwickelt. Ich meine, es gibt auch einen Grund, ja, warum ja auch irgendwie auch die ganzen Early-Sachen seit 50er, 60er, 70er auch einfach heute noch da ist, weil es einfach gute Qualität ist und weil es einfach für die Ewigkeit gemacht ist sozusagen. Klar, geht auch mal was kaputt, keine Frage. Aber eigentlich ist es beständig und hat sich an dem Prinzip schon eine ganze Zeit lang, ich sag mal schon mal, seit den Beatles nicht so richtig dran was geändert. Also es gab ja auch noch eine Zeit vor Beatles, klar, wo die ganzen Jazz, Swing, ja, genau, halbakustisch, ja, diese Sachen in den Big Bands irgendwie halt auch benutzt wurden, klar. Aber ich sag mal, mit der Pop-Ära, die für mich mit Beatles so beginnt, mhm, und Stones und so, hat die Gitarre in der Popularmusik natürlich irgendwie an, und auch ihre ganzen Wirkungsweise, keine grundlegenden Änderungen erfahren. Klar, es gibt mal irgendwie einen Vorstoß, dass der eine irgendwie Digitaltechnik mit einbringt oder Aktivelektronik, ja, und sowas. Aber die Stimmmechanik, ein scheiß Draht, eine Spule und ein Widerstand.
Ey, das ist alles analoge Technik, die da drin ist.
Exakt, so.
Das ist,
genau. Und vor allem dies vor, aus irgendeinem Grund, halt beständig.
Genau.
Auch mega geil.
Und die Leute wollen das auch gar nicht an. Also wollen das in der Regel,
nee, fast
gar nicht
anders. Nee, weil es auch richtig ist, genau. Aber wieso kann es trotzdem sein, dass man einfach, wenn man aber genau hinguckt, dass dann einfach halt diese Stimmmechanik-Problematik, dass sich das einfach nicht entwickelt hat. Ja, aber keine Ahnung, weil halt einfach das Instrument seit den 70ern immer noch da ist und das sind halt die alten Tuner halt von damals drauf und das ist halt so. Und dann klingt das immer schief, aber hat vielleicht auch dann auch Charakter, keine Ahnung, weißt du, bei Nirvana war alles auch nicht auch super geil auf den Cent gestimmt. Nee. Das hatte ja auch einen Charme auch, dadurch, genau, dass es halt, keine Ahnung, genauso wie das Klavier temperiert gestimmt werden kann, ja, sozusagen, dass halt auch die Gitarre beim Rock, man, wenn du, je nach Tonlage, also zum Beispiel auch sowas, worauf ich beim Arbeiten auch achte, wenn wir einen Song in E spielen, mhm, tune ich halt die G-Seite auch einfach mehr als ein paar Cent tiefer,
ja,
weil die halt einfach das scharfe G oder das Gis im Dur-Akkord macht immer halt, ist nicht messbar, wo das gut klingt. Mhm. Und es ist eigentlich in der E-Lage tiefer, aber wenn ich in G spiele, müsste es höher sein.
Ja.
Ist ein Kompromiss.
Ja.
Und ich weiß schon, wenn ich zum Beispiel eine neue Gitarre auf die Bühne angebe und wir spielen jetzt in A, dann gucke ich das immer halt, wenn der, ob das in A oder Moll ist, dann stimme ich die anders. Weil wenn der, gerade wenn du anfängst, eine Rockband loszuspielen und der erste Akkord ist dein A-Dur und du nimmst oben letztendlich dein was ist das denn das? Dein Cis sozusagen, mhm, deine Dur-Terz, mhm, wenn die zu scharf ist, ein bisschen zu hoch gestimmt ist, fällt das sofort auf. Dann kann man es natürlich umgreifen bei der Gitarre,
ja,
aber das wird man immer hören, das wird den ganzen Song lang nerven.
Die G-Seite ist ja so immer für alle Leute immer, egal ob das jetzt auf einer Strat, auf einer Paula, whatever ist, ist ja immer für die die Hassseite schlechthin, schnasselt und bla und bla und bla. Der Geisteffekt, den ich mal festgestellt habe, ist der, klar, die G-Seite hat insgesamt so wahrscheinlich Seitensatz gesehen zu wenig Zug. Und wenn du die G-Seite aber, nehmen wir jetzt mal einen normalen 10 auf 46er Satz, ganz normales Standardding. Wenn du die natürlich jetzt nur als Versuch mal auf einen Ganzton höher stimmst, auf A, und spielst die dann, soll ich dir was sagen?
Geht das?
Perfekt. Die ist dann perfekt.
Ich habe in anderen Fachmeinungen auch dazu gehört, dass aus irgendeinem Grund ist ja bei den E-Gitarren die G-Seite ganz oft nicht umwickelt.
Ja, genau.
Und das ist
ein Unterschied,
hört man, genau, dass man halt sagt, okay, man sollte lieber mit der umwickelten G-Seite da auch arbeiten.
Soundlich natürlich anders so,
ne? Weil die natürlich einen anderen Obertonspektrum, genau, hat und dann auch nicht so beißend da ist.
Genau.
Ja, ich finde, man kriegt es immer irgendwie hin. Ich habe damit eigentlich selber persönlich nie so das Problem gehabt. Ich kenne es meistens echt nur vom Arbeiten, aber vielleicht ist das auch einfach eine, schätze ich auch die, weil es jeder anders auch greift oder anders, genau, kompensiert. Ich meine, manche Leute können halt einfach den A-Dur oder den A-Moll, was auch immer, wenn der eine nicht funktioniert, ja, dann spielen die den halt sofort, du kannst den ja auf drei Lagen spielen.
Ja, genau, richtig.
Und dann greifen die um und haben die kein Problem mit. Aber ja, nicht jedes Riff oder was auch immer, jedes Voicing funktioniert dann halt so. Und vielleicht ist es auch so eine Interpretationsgeschichte, aber es ist, ja, ich habe da fast schon Verzweiflung auch erfahren, wie ich genau, also weil Stimmmechaniken genau da nicht so viel Zug hatten, dass sie halt diesen Leerlauf beim, mhm, Runterstimmen. Wenn du zu leicht drüber bist, tönt man runter und dann kurbelst du wieder fast in eine ganze Umdrehung nach oben und dann sage ich, oh, das kann nicht sein. Also es müsste fast eigentlich auch sehr so G-Seitenmechaniken geben.
Ja,
die eine genau Übersetzung haben von mir aus. Genau, keine Ahnung, genau, das wäre ja schon eine Möglichkeit. Genau.
Weißt du, ja, wir machen das so, Tom, wir machen uns selbstständig.
Noch selbstständiger. Ich hab da eine Idee.
Genau.
Ja, aber ist geil. Nein, es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Also ich meine, wow, da würde auf jeden Fall, gibt es viel
Referenzpunkte. Soll ich dir was sagen? Am Ende ist es so, ne? sagen wir mal, wir spielen da jetzt mal rum.
Ob wer das, hört das?
Nee, nicht wer hört das, sondern ob das wir machen, ob das Schaller machen, ob das Gott macht. Irgendwann kommen die Jungs auf die Idee und sagen, und die Mädels hier, wir machen euch jetzt...
Planetengetriebe.
Genau, Planetengetriebe.
So. Einfach nur die G-Seite.
Genau, einfach so. Und du würdest sagen, ey, endlich. Und
ja, was ja, genau. Am Ende nennen wir uns dann Schaller, aber mit Ä.
Genau, mit H noch geschrieben. So. Ja, genau.
Und dann machen wir halt einfach den Satz, der aus Standardmechanik besteht, nur die G-Seite ist der Planetengetriebe.
Ey, wir machen das, aber am Ende sind dann ganz oft so... Am Ende kaufen 90% der Leute, kaufen dann trotzdem den normalen Standard-Mechanikensatz.
Weil ja, sagen, das ist natürlich ja immer klar. Wer heute den Unterschied, dann geht es ja noch meine um 3 Euro. Weil Thomas genau. Kostet aber noch mal 5 Euro weniger.
Ganz genau. So, weil die sagen, ey, wollen
das ja, nein. Ey. Also das ist ganz klar. Wir betrachten hier natürlich einen extrem spezialisierten Punkt. So.
Genau.
Hyperkritisch.
Ja.
Aber Musiker sind aus Leidenschaft getrieben auch einfach manchmal hyperkritisch.
Ja, ist auch so.
Und ganz ehrlich, am Ende beschäftige ich mich auch, sage ich auch bei Kunden auch immer, boah, ich musste den wirklich oft zitieren oder immer als Beispiel ranziehen, aber es ist halt einfach ein abgefahrener Job und das, was wir machen, sage ich immer auch, Alter Mann, wir bewegen uns da an den letzten 5% oder den letzten 2-3%, was wir überhaupt technisch, was es noch hergibt.
Ja.
Es ist erstmal... Alles, was wir machen, ist voll geil. Es funktioniert, keine ja. Frage. Ich würde sagen, 80% meiner Arbeit, die ich da mache, beschäftigt sich mit den letzten 2-4%, was das Instrument, was die Technik überhaupt noch hergibt.
Ja.
Feintuning, nur ja, Feintuning. Genau. Wir reden schon gar nicht mehr über, ist da das Holz oder ja. der Hals oder das. Nein, das ist Standard.
Die klar. Grundlage ist ja schon
wir völlig gehen wirklich gegeben. Richtig, und das mag ich auch in dem Job, weil auch er ist deswegen halt Hyperprofi und er hört es auch. Wir haben auch mal, weißt du, es gibt so ein paar Gitarren, benutzen wir 10er, 10 auf 48.
Was spielt Kodel denn überhaupt?
Was, an Saiten oder Gitarren?
Nee, an Gitarren.
Ja, komme ich gleich zu. Ich okay. mache kurz meinen Punkt fertig.
Ja.
Also 10 auf 46 und 10,5 auf 48. GHS Boomer Saiten.
Ja.
Mhm. Merkt ihr den Unterschied, ob das ein 10er oder 10,5 ist? Genial.
Doch, den will ich auch merken. Doch, da kriege ich ihn.
Wir reden hier genau über Punkt Millimeter.
Ja, klar. Hm.
Aber das merkt man.
Ja.
Und da, in dem Bereich arbeitet man. Das finde ich geil. Und da macht es auch richtig Spaß. Und dann kann ich auch nicht doof kommen. Na, hast du da schon 10er draufgezogen? Da kann ich auch nicht. Da kann ich sagen, ja, habe ich schon gemacht. Merkt er.
Ja.
Nö, habe ich noch nicht geschafft. Mach ich gleich.
Ja.
Okay. Ist das cool. Was hast du gerade gesagt?
Was Kuddel...
Ach, also, was für Gitarren?
Ja, genau.
Also, ich glaube, traditionell hat er mit Stratocaster angefangen.
Mhm.
Und er seine ersten Gitarren. Dann hat er so eine PRS-Phase gehabt. Das war, glaube ich, so Late 90s.
Okay.
Oder Early 90s, genau. Und dann aber auf jeden Fall auch Les Paul. Klassisch, ganz ja, viel. Genau. Gibt's auch, haben wir auch echt einige gute Anfang 90er.
Also Gibson ganz normal, ne?
Genau.
Ja.
Mhm. Und dann haben wir auch auf jeden Fall auch gerade aus dem Les Paul Spektrum, wow, gibt's haben wir auf jeden Fall bestimmt 15 oder 20 Stück. Also auch VOS, R6, R7, R0, mhm. R8, Custom, alles Mögliche. Dann gibt's auch mal eine Gibson Explorer
mhm.
als Sondermodell. Dann auch in letzter Zeit auf jeden Fall auch vermehrt SG wieder.
Mhm.
Auch mal mit diesem komischen Gibson Vibrato.
Ja, dieses Vibrola ist das, glaube ich, ne?
Genau. Oder Tremola. Und auch in verrückten Pickup-Kombinationen, aber seine Standard-Pickup-Konfiguration ist eigentlich Humbucker am Steg und ein P90 am Hals.
Mhm.
Und das haben wir, hat er auch eine so Richtung Fender, auch eine absolute Telemania-Phase auch gehabt, sagt er auch selbst. Findet er geil und hat sich alles mögliche geholt an Reddit-Gitarren, also hauptsächlich Telecaster, aber auch, wie gesagt, Stratocaster, aber gerade Telecaster gibt es auch eine sag mal, wie heißt nochmal der Custom Shop Builder Paul?
Was denn? Von Fender? Paul Weller.
Paul Weller.
Mhm.
Genau. Haben wir auch mal so eine Journeyman. Mhm. Die ist sensationell. Dann auf jeden Fall auch 2-3 Esquires, die sehr gut sind.
Boah, der Esquire, Alter, Wahnsinn.
Ja.
Also,
musst also du Bock richtig drauf haben, 64 ey. Und 67 Style, also richtig geil.
Jo.
Dann bestimmt auch 12 bis 15 verschiedene Telecaster,
mhm.
auch mal von den anderen Bildern, also auch mal, wie gesagt, von H, Nacho Guitars, LSL Guitars, und mir fällt noch gerade einer ein, die so Metallic aussah, ach du Scheiße, fällt mir gerade der Name nicht ein. egal, so ein bisschen Boutique-Kram auf jeden Fall. Aber Telecaster natürlich auch immer sehr beliebt. Eine ganze Menge. Dann hatten wir auf jeden Fall auch eine richtig heftige Nikuba-Phase. Da gibt es auf jeden Fall Surfmeister, Krautster.
Boah, die Krautster ist auch geil.
Mega. Finde ich mit einer der besten Gitarren, die tatsächlich irgendwie auch hergestellt wurden.
Ja.
Auch dann die Orcas. Und dann gibt es immer zwei oder drei Stück immer davon, in verschiedenen Farben und so. Dann hatten wir auch auf jeden Fall gab es mal eine Gretsch-Phase, wo das Semi-Akustik-Ding, die sind ein bisschen rausgeflogen. Da gab es aber diese Jets, diese Duo-Jets, sehr, sehr geil. Da haben wir auch auf jeden Fall Custom-Farben bekommen in Metallic Rot. Also in Candy Apple, so. Die hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen, weil diese Broadtrons, die Broadtron-Pickups, die da drin sind, sind sensationell. Dann gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Special-Gitarren, die so ein bisschen aus der Reihe fallen, also mal eine Revolta-Bariton, gab es so eine Jerry Jones-Bariton, dann so eine Tenor-Gitarre, ja, und dann braucht man, weiß ich, für ein Akustikalbum braucht man dann immer natürlich dann mal auch mal eine, auch eine Bariton-Akustik, klar, natürlich irgendeine Martin-Standard-Akustik, ja, dann braucht man eine kleine, dann braucht man eine Nylon von Roy Funkhandel mal selbst gebaut, und dann auch eine Western-Gitarre von dem, auch Mandoline, von Eastman. Wie gesagt, das sind alles Lefties und das ist dann gar nicht so schwierig, so einfach das zu bekommen und das zu servicen so. Aber es ist natürlich eine unfassbare Sammlung auf jeden Fall und er ist auch einfach da sehr leidenschaftlich und es macht auch total Spaß. Und der Fall ist ganz geil. Ey, sag mal, wenn wir jetzt auf Tour mitfahren, sag mal, wie viele Gitarren kann ich denn da mitnehmen? Und ich so, also ich habe ein riesengroßes, ein großes Case, da passen 8 Stück rein.
Ja.
Ich habe noch einen großen Koffer, da passen auch nochmal 8 Gitarren rein. Und aber ich meine, hey, du bist in der Band, du bist der Musiker, nimm so viel mit, wie du willst. Ja. Also irgendwann wird es absurd, aber ich meine, ich find's geil. Ich habe auch Bock auf Equipment.
Ja.
Ja, Fakt war dann, dass wir auf der letzten großen Hallentour dann einfach, glaube ich, irgendwie 25 Gitarren mit dabei. Also 3 Gitarrenschränke plus noch ein Case, wo nur Koffer drin waren. Und hab halt einfach dann, ja, und hat auch alle gespielt.
Alle.
Klar.
Ja gut, aber der Run ging wahrscheinlich auch ein bisschen länger, der Tour.
Oder? Die Tour ging 2 Jahre.
Ja, so.
Aber genau. Nee, tatsächlich, wir haben 23 Gitarren auf Tour mit dabei gehabt und hat regelmäßig immer die gespielt. Und es gibt immer Klassiker, ey, die sind unangefochten, wie gesagt, so eine Early 90s schwarze Custom
Les Paul. Ohne Witz, ne? Weißt du was? Dem muss man nichts hinzufügen. Ist einfach so. Das ist, also Gibson aus den 90s, 80s nicht, also was heißt 80s nicht, aber 80s ist wirklich so, wenn du die auf den Boden fallen lässt, ist der Boden im Arsch, weil das Ding eine Tonne einfach wiegt, aber der 90s, wow, richtig geil. Richtig geil.
Und einfach auch, ich habe so viel gelernt, auch einfach über die Unterschiede wie Hälse, Bundierung, wow, einfach Verarbeitung, ja, oder so eine 60s VOS, einfach wie die halt irgendwie auch sich anfühlt, spielt, alle irgendwie anders und so. Und das ist ganz geil. Wie gesagt, auch, also obwohl ich ja Rechtshänder bin, aber dass mir linkshändermäßig draufziehen musste, spüre ich da auch den Unterschied.
Mhm.
Ob eine Orca, wie sie sich zur Krautster, zu Surfmeister verhält, wie eine Tele sich gegen mit dem einen Hals aus den, keine Ahnung, 60s Revision oder 50s oder keine Ahnung, was auch immer, ob die dann... Oder eine Masterbuild, eine Custom oder ein Standardhals oder dann mal ausgebaut in der Unterschied. Also es ist wirklich, das ist ein abgefahrene, wie sagt man, Lehrstunde in Detailarbeit.
Ey, das Geile ist natürlich aber auch, da muss man sagen, so wenn du jetzt die Gitarre von Kuddel machst und der hat aber diese Sammlung natürlich dann auch, dann hast du natürlich auch einen richtig geilen Einblick, weil du einfach richtig geiles Zeug auch
fertig
machst. So, ne? Alles
top-notch, genau, auf jeden Fall.
Ne? Ey, so,
wir haben beide auch schon gelacht und haben gesagt, ach scheiße, Mann, wieso bist du kein Linkshänder? Und dann kannst du mir meine Gitarren abkaufen. Ich so, ja Mann, ich würde auch wirklich gerne ein paar von dir haben, ganz ehrlich. Also,
aber der Lefty-Markt ist leider wirklich ja leider echt so
schwierig. Ey, das ist eine richtig abgefahrene Szene. Da gibt es ja auch richtig Shops, Gitarren-Shops, so, die sich darauf spezialisiert haben.
Ich weiß, in Paris gibt es ja diese eine Straße, wo nur Gitarren-Shop an Gitarren-Shop ist und da gibt es einen Shop, der hat nur Lefty-Gitarren. So. Ich glaube, wahrscheinlich ist das auch in London auch so. Ne?
Ja, gibt es den Jerry's Lefties.
Genau, so. Und
Southpaw in Amerika.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und dann immer mal Lucky Shots und so. Wie gesagt, diese 67er Esquire, die hat auch irgend so einen Gitarrenshop in London mal unter einer, in der Kneipe, unter einer Bar diesen Body aufgetrieben. Und dann das... Dafür habe ich mir tatsächlich sogar schon mal von ABM eine Special Bridge mal fräsen lassen, weil ich die mal ersetzen musste, weil da wirklich, man konnte gar nicht mehr die Stellschrauben hier, diese ganzen kleinen Reiter und diese Federn und so, das war alles total verwarzt und verrostet. Das musste einfach mal ersetzt werden. Aber also da saß ich da wirklich mit so einem Mikrometerlineal und habe dann halt die ganzen Bohrungen abgemessen und dann Fotos gemacht und dann hingeschickt. Dann haben die mir da einfach echt eine richtig schöne Pfanne da ausgefräst. Und genauso wie wir es wollten mit den kompensierten Reitern und sowas. Also es war schon sehr edel.
Cool.
Und das hat gut funktioniert, genau.
Aber er macht auch richtig gutes Zeug.
Ja. Das ist auch richtig auch cool. Teuer, genau. Ja, aber ist okay, voll. Die kompensierten Brassreiter für Telecaster, muss ich sagen, die hatten mal gute und sind da leider ein bisschen schlechter geworden. Die haben die so V-förmig eingefräst. Und dadurch gibt es tatsächlich oben eine Knickkante, die relativ scharf ist. Die muss man da relativ, mir ist dann auch gerade bei der D-Seite, habe ich mal ausgetauscht, bei einer Telecaster sind die immer da gerissen. Immer genau da. Musste man auch echt immer ein bisschen feilen.
Ja, umgeben.
Also das ist auch wirklich da, das ist auch Mikrometerarbeit. Auch da wieder, wow, wie tief kann man ins Detail gehen? Weil das ist einfach eine, am Ende, weißt du, liegt die Scheißseite nur an irgendeinem Punkt auf, aber dieser Punkt, da wo der maximale Druck ist, ist da wirklich ein Mikrometer breit eigentlich, im Bestfall.
Ey, ich habe da mal den Fall gehabt mit einem Kunden, der hat zwei Tellys gehabt und wollte da Bixby drauf haben, so. Und kein Problem, aber das war jetzt nicht so ein Bixby, nicht das klassische, sondern irgend so eine Art Kit, was noch in der Brücke mit aufgehängt worden ist. Ich krieg das nicht mal ganz zusammen. Und der wollte aber, der wollte mit den Seitenreitern meiner Telly arbeiten. Also normalerweise hast du ja sonst auch eine Art Pneumatic sonst da drauf und das wollte der nicht. Das hat das System nicht hergegeben. Und dadurch, dass die, erzähle ich jetzt Scheiß oder kriege ich das noch zusammen? Es war auf jeden Fall so, dass das kaum funktioniert hat, weil der Seitenwinkel, so wie das mit diesem System kam, der war nicht steil genug. Du musstest die Seitenlage eigentlich bei der Gitarre, da kann man vielleicht was sagen, auch bei einer klassischen Jazzmaster ist das nämlich genauso. Das Ding musst du eigentlich mit so einer abartig hohen Seitenlage spielen, weil der Winkel, wo die Seite ankommt, ist nicht steil genug. Du musst die Brücke so weit raufdrehen, damit die genug Anpressdruck hat, damit die Seite auch richtig im Seitenreiter schwingt.
Hey, gerade bei Jazzmaster finde ich sowieso auch abgefahren. Ich meine, wow, was ich da schon an Brücken ausgetauscht habe, auch so. Weil die brauchen ja auch alle ein bisschen Spiel und haben ja auch den Spiel. Was ich wieder intonationstechnisch total schwierig finde. Ja, da gibt es ja auch diese, wo die Seiten manchmal über diese komischen Räder da so drüber rollen.
Ja.
Und das ist die eine Sache, dann gibt es ja diese Tunematic-Sachen, aber trotzdem brauchen die ja einfach ein bisschen Spiel. Das ist mir auch ein bisschen kryptisch und ich habe es ganz ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig gefühlt und kapiert letztendlich, wie man das da einstellen muss. Das ist für mich mal so und so. Weil letztendlich macht dann einen Millimeter hin oder her vom Steg auch Intonation ja auch zunichte.
Ja, und umso höher die Seitenlage.
Weißt du, wenn du natürlich ein Vibrato und so ein Ding halt hast, und dann spielst du ja vielleicht auch ein bisschen damit. Das musst du dann auch wissen. Weißt du, dann ist die Gitarre natürlich dann für ein bisschen so einen losen Sound und halt dann auch genau da. Ist halt nicht das Schärfste dann.
Also. Nee, man muss da das Bestmögliche rausholen. Ich habe mir bei der Jazzmaster angewöhnt. So, ich habe auch viele jetzt natürlich im Shop auch gehabt, irgendwie so Mexiko-Variante. Und weil ich natürlich dem Kunden jetzt nicht oder der Kundin nicht eine Pfanne rausgeben möchte mit einer, weiß ich nicht, 4mm Seitenlage, um dann zu sagen, oh, so klingt die nur, mache ich das ganz oft so, weil umso höher die Seitenlage ist und wenn du dann versuchst zu intonieren, das klappt natürlich auch nicht so richtig, weil du verziehst natürlich auch eine Menge. Das ist natürlich auch so der Klassiker. Einmal Hals ab, Shim, dass den Halswinkel ein bisschen erhöht wird und dann hast du einen besseren Kompromiss. Das ist eigentlich immer ganz cool. So, aber da musst du ja erstmal drauf kommen. Du musst dich so lange mit auseinandersetzen und dann vielleicht mal dir auch mal ein paar Sachen im Internet nochmal angucken.
Halt, ich frage jetzt nicht, du googelst jetzt nicht
danach. So, du musst halt irgendwie eine Lösung finden. So, ne?
Genau. Und ich finde nämlich auch letztendlich, das ist halt... Das habe ich halt auch gelernt, als ich dann halt meinen Hals mal gewechselt habe und habe den mal draufgeschraubt und gemerkt, das ist da einfach wirklich gröbste Mechanik, wie dieses Ding mit dem Korpus verbunden ist.
Ja.
Und das dann am Ende ein scheiß Werkstatt-Holzspäne-Krümel deine komplette Winkel versauen kann oder auch optimieren kann.
Genau.
Ich habe dann nämlich, das war nämlich bei dieser LSL, die ich da mal hatte, wo ich den Hals getauscht hatte, habe ich den Hals abgenommen, den Original, Alter, dann war der einfach aus der Werkstatt von den so viel Bohrspäne noch unter dem Hals, dass das der Grund war, warum die richtig gerade war.
Ja.
Warum die gut saß. Und als ich den neuen Hals drauf gemacht habe, musste ich erstmal quasi wieder so einen Schirm oder ein bisschen Bohrspäne da reinpacken,
damit der damit ihr wieder genau so ist. Ja, genau.
Auf einmal lag der Plan auf und der Hals ging eigentlich so.
Jo.
Und ging so richtig hoch. Und das kann nicht original sein. Und das war ganz interessant, nämlich auch, was man da halt machen kann. Ja, voll. Also, boah, weil das ist ja auch wieder so ein Ritt auf der Vulkanebene, wie man halt den Hals da macht. Und das kotzt mich auch an, dass man einfach bei manchen Modellen nicht an diese verfickte Scheißschraube rankommt. Achso, jetzt habe ich hier mal wieder so ein metrisches Imbusformat. Da habe ich aber wieder ein zöllisches. Da ist eine Abdeckplatte drauf. Hier muss ich, wenn ich den Halsstab anziehen möchte bei der Tele, diese ganzen Scheißschrauben lösen. Ja, genau. Alle Seiten. Wow, also das hätte man bei der Telecaster sich zumindest mal auch mal überdenken können, ob man es baumäßig nicht mal so macht, dass man nicht immer alles auseinandernehmen muss. Also wirklich diese Schrauben, du machst ja auch die Bohrungen dadurch. Wenn du unten von der Halsplatte die großen Schrauben löst, dann leiern die ja natürlich auch aus. Das heißt, die werden ja nie wieder so fest sein.
Nee, also die moderne Variante ist, wenn du dann quasi in den Halsfuß unten Gewindehülsen auch einsetzt, dass du Gewindeschrauben arbeitest, geht auch. Damit das Holz irgendwann nicht ausnudelt. Das kann man natürlich machen. Aber das ist natürlich ganz nice.
Ja,
aber
dann nur da in der Mitte, damit so einem fetten Kreuzschlitz dann da am Ende an so diese Scheiße ran.
Ey.
Aber ganz ehrlich, weißt du, wenn du halt diese ganzen Vintage-Instrumente hast,
ja, die haben auch noch alle,
da bin ich natürlich halt trotzdem erstmal aufgeregt.
Die haben alle noch Schlitzschrauben, so dann weißt du, dann drehe ich eh schon durch.
Exakt.
So.
Ja, und dann sind die Schrauben halt original. Und dann ist es halt auch so, ja, also kannst du hier mal den Hals mal gucken, ein bisschen gerade machen, aber es wäre gut, wenn da nichts dran passiert, weil ich will die vielleicht verkaufen.
So, okay, danke für die,
können wir noch mehr Druck aufbauen.
Ja,
so.
Genau.
Also dann sitze ich da, schwitze. So, und deswegen kannst du halt natürlich auch nicht jeden Gitarrenbau-Service-Job auch mal auf Tour machen, weil da gibt es genug andere Probleme und unterwegs, da wo halt die Dinge passieren.
Klar.
Deswegen ist es wichtig, dass es einfach überall in der Stadt einfach Gitarrenbauwerkstätten gibt, wo man weiß, okay, man hat ein Netzwerk.
Ja.
Da gehe ich hin und da weiß ich, da kriege ich guten Service und die Leute verstehen meine Problematik und können es vielleicht sogar innerhalb eines Tourtages lösen oder nicht oder auch nicht oder kommen mal vorbei. Zum Beispiel auch mal voll geil. Ich hatte auch mit den Hosen hatten wir so eine Akustikgeschichte. Hatte ein riesengroßes Programm und ich hatte so viel zu tun mit 14 verschiedenen Akustikgitarren. Und dann beide hier musste ein neuer Pickup rein, da war irgendwas mit der Stimmstabilität nicht, da war der Hals, die Seitenlage, dann irgendwie ein neuer Sattel, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, wie ich das alles lösen sollte. Weißt du, dann war eigentlich der Punkt, da habe ich einfach Steven Sedgwick, der bei Daniel Schippers mit drin sitzt, der Akustikgitarren-Spezialist, dann habe ich den für 3 Tage lang mit zu uns auf Tour geholt, er hat mein Toolcase gekriegt und dann hat der einfach neben mir parallel noch an diesen Dingern gearbeitet, an diesen ganzen Akustikgitarren, weil ich dazu keine Zeit hatte. Oder das einfach gar nicht geht. Oder auch gar nicht die Ruhe, die Muße.
Ja, genau.
Abgesehen mal von der Expertise vielleicht sogar auch.
Ja.
Deswegen ist das ganz wichtig, dass man halt auch... Es geht nicht immer alles bei einer Gitarre. Es ist halt wirklich auch im Detail, wie immer alles, kann auch hyperkomplex sein.
Ja.
Und kann einfach... Auch wenn es nur ein Schrauben, eine halbe Umdrehung manchmal von der Schraube letztendlich das Problem eigentlich schon lösen könnte, es kann aber genauso auch eine ganze andere Kette von Problemen hervorrufen, die dich dann wieder den ganzen Tag lang beschäftigen.
Genau.
Weil sobald dann einmal irgendwo ein Riss ist oder zum Beispiel allein nur beim Sattel oben eine kleine Ecke abplatzt, vergiss es. Dann spielst du die Gitarre einfach für 2 Tage schon mal nicht mehr.
Nee.
Und das ist nicht was, was man immer schnell lösen kann. Genau. Deswegen muss man das halt auch abgeben. Und das habe ich halt auch gelernt, weil ich kann mich auch nicht damit belasten, dauernd immer alles an der Gitarre zu können, da bin ich auch einfach dann einfach nur Autodidakt oder wie gesagt auch professioneller Anwender oder Nutzer, User, ich verstehe andere Punkte daran. Nichtsdestowichtiger ist es eben halt, dass man halt ein gutes, funktionierendes Werkstattnetzwerk auch hat.
Genau, dass du weißt, welche Leute du abklappern
kannst. Ja, Mann, ist wie bei einer Outdoor-Werkstatt. Du musst wissen, wo du zur Hölle, wenn irgendwas eine Panne passiert, wo du landen kannst.
Natürlich.
Und deswegen, ist es ganz wichtig.
Geil, gebe ich dir voll recht. So, Tom, wir sind jetzt bei 2 Stunden 5 Minuten.
Alter, das ist doch ein mega geiles Schlusswort.
War das ein Schlusswort?
Also, fand ich doch eigentlich gerade eben, habe ich mir schon gedacht, war ein guter Abschied. Also ich meine, wer es geschafft hat, bis jetzt durchzuhören, schreibt bitte eine E-Mail an tripski@googlemail.com und dann kriegst du von mir eine private, wie sagt man da, FaceTime-Führung durch die 70 Gitarren aus dem Hosenproberaum, wenn du möchtest.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Tom, du kommst auf jeden Fall noch mal in der zweiten Folge natürlich dann da.
Gerne, ich komme gerne mal wieder so zum Bier trinken.
Gerne, vielen Dank für das Bier und ich muss gestehen, das war richtig geiler Nerd-Talk, wirklich.
So soll es sein.
Ey, wirklich, komplett. Also,
ich habe das Gefühl, wir sind schon tief abgetaucht.
Aber total.
Wir können noch ein bisschen mehr.
Auf jeden Fall.
Das nächste Mal mit Video, dann praktische Beispiele, weil kein Scheiß. Es gibt so viele Sachen, die für den normal. Ich will gar nicht mehr Normal-User oder Power-User sagen. Nicht jedem betrifft die Problematik. Aber trotzdem, manchmal gibt es Schnittstellen, man kommt an den gleichen Punkt, wo man sagt: Fuck, wie gehe ich weiter jetzt? Mhm. Wo ist das Problem? Und nicht jeder kann die Erfahrung machen und ich würde die Erfahrung gerne teilen, nämlich auch. Und das ist, manche Sachen kann man halt auch einfach mal immer zeigen und das ist wichtig, weil ich habe mir auch wirklich, ich musste mich auch durch stundenlange YouTube-Tutorials durchjagen,
ja,
bis ich mal auch Antworten auf die Fragen gefunden habe, die ich brauchte.
Auf manche Fragen kriegst du auch nicht sofort eine Antwort.
Nee, gar nicht, klar.
Das dauert halt.
Das ist schön, deswegen. Ey, ich hoffe auf viele weitere Episoden mit vielen weiteren spannenden Gästen.
Wird auf jeden Fall stattfinden.
Vielen Dank,
Tom, gerne. Und ey, wann wir uns wieder hören, weiß ich nicht. Also, ne, für die anderen da draußen, keine Ahnung.
Ja, aber jetzt, wo wir wissen, dass wir nur 3 Straßenbahnstationen auseinander wohnen, vielleicht...
Nee, wir hören uns wahrscheinlich häufiger.
Ja, so.
Wir hören uns auf jeden Fall häufiger, weil ich habe Bock. Und wie gesagt, wenn du eine Werkbank oder so brauchst oder auf dem Bier-Kaffee, kommst du einfach vorbei.
Ja.
In den Zeiten muss das einfach stattfinden. Ja, weil ich finde das mega. Und genau, an die Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in 1 oder 2 oder vielleicht sogar 3 Wochen. Ich weiß es noch nicht. Haut rein, schönen Abend noch. Ciao.
Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.